Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright. Es ist mal wieder soweit an meine treue Hörerschaft da draußen. Ihr merkt, ich mache das wieder ein bisschen regelmäßiger. Die letzte Folge war ja mit Wallace Bird, die ich im Sommer aufgenommen habe. Ich wollte natürlich so ein bisschen Sommervibes für euch vorbereiten, weil es jetzt so kalt draußen geworden ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge. Was heißt trotzdem, auch wenn die jetzt ein bisschen spät rausgekommen ist, aber die Folge hat trotzdem mega Bock gemacht, weil die Wallace echt eine gute Person ist. Ich hoffe, ihr seid mit meinem Englisch klargekommen und naja, ist auch egal, darum geht es auch nicht. Ihr merkt, es findet wieder regelmäßig statt und ich habe direkt ein paar neue Leute besorgt und es gibt noch in diesem Jahr 2022, in diesem fast alten Jahr, noch ein paar Folgen und ich habe mir heute den Marv von Floja eingeladen. Hi Marv.
Hi, schön, danke für die Einladung.
Ey, ich bin ja bei dir im Studio, so, ne? Deswegen danke für deine Einladung. So, ich bin den ganzen Weg von Essen nach Recklinghausen gefahren. Wir sind in Datteln.
Fast das Gleiche.
Genau, ja gut, ist alles ja nur Ruhrgebiet, so, ne?
Richtig.
Und ist muckelig warm hier. Ihr hört auch, wir sind richtig professionell heute, wir haben zwei Mikrofone, nicht immer so, wie ich das sonst mache. So, ne, ein Mikrofon, man quatscht da rein, so, sondern wir sind echt so ein bisschen fast schon semi-professionell. Und ey, wie geht's dir?
Ja, alles super soweit. Wir sind gerade mit meiner neuen Band wieder im Studio.
Geil.
Nehmen neue Sachen auf.
Mit Läuft. Floja, ne?
Genau, ja. Mit Floja, ja. Da sind wir gerade beim Chris Kempe im Studio. Mhm. Shoutout kurz mal dazu und
ja. Ganz liebe Grüße.
Ja. Haben vieles im Gepäck und ja, es ist schön wieder am Start zu sein.
Mit schön wieder am Start heißt ja in dem Fall, also man kennt dich ja, aus der Band Alaska. Mhm. Ich will immer Alcatraz sagen. Ich weiß nicht warum, aber es ist Alaska. Ich muss kurz einmal innehalten. Ich weiß eigentlich so, es ist nicht Alcatraz, es ist Alaska. Aber wie lang ist das her? Wann hat sich Alaska aufgelöst?
Sommer 2020 offiziell. Ja. Beziehungsweise ich glaube sogar Ende des Jahres war es inoffiziell im Sommer 2020.
Ja.
Genau, die letzte Show haben wir 2019 in Essen gespielt.
Echt? Wirklich?
Mhm, genau. Das war so die. Wir hatten ja einen Member-Wechsel damals. Ja. Also zwei Leute sind rausgegangen, der damalige Sänger und Gitarrist.
Ja.
Haben dann zu viert weitergemacht. Mhm. Und genau, haben dann das erste Debütkonzert quasi in der Konstellation dann in Essen gespielt.
Wo habt ihr gezockt?
In Hüwig,
okay. Hüwig, sehr, genau, da genau. Findet immer noch was statt.
Genau, haben wir selber organisiert, so ein Gewinnspiel gemacht quasi. Es gab keine Tickets, sondern die Leute konnten dann quasi den Eintritt gewinnen.
Ja.
Und genau, das war die letzte Show. Alles so ein bisschen ja bedingt auch Corona gebeutelt. Dann 2020 hatten wir eine europaweite Headline-Tour. Die ist dann halt ins Wasser gefallen. Haben wir zwei Tage vorher dann die Nachricht bekommen. Ich glaube, 20. März oder so wäre die losgegangen. Hieß es dann, ja, wir hatten alles gepackt, alles war vorbereitet, Merch war bestellt, ne, wie das zu der Zeit so war.
Das ist richtig
bitter. Und dann hieß es einen Tag vorher, ja, nee, fällt aus.
Ich erinnere mich noch daran, weil so bin ich dann auf euch gekommen, weil der Mitch von Pariah, ganz liebe Grüße, du wirst die Folge auf jeden Fall nämlich hören.
ich weiß, bester
der
war, Mann.
Ja, wirklich so, der ein guter Kunde und auch richtig guter Typi. Und der war nämlich bei mir im Shop so und da gab es, glaube ich, auch Pariah, ich weiß gar nicht, gab es Pariah da noch?
Die gibt es ja bis heute noch.
Ja, aber ich glaube, die waren aber so kurz, glaube ich, dass die auch so erstmal Pause gemacht haben, so meine ich so, genau. Und da meinte der Mitch nämlich dann so, ein oder zwei Gitarren vorbeigebracht und meinte so, für ein anderes Setup, nämlich nicht für Pariah, sondern meinte so, ja, ich steige jetzt bei einer neuen Band nämlich ein. So, ne? Dann haben wir dann nämlich von Alaska erzählt. Mhm. Und dann, ich weiß noch, dass der Mitch und ich, wir hatten uns darüber unterhalten, das war so auch kurz vor Corona und der meinte auch so, ey, fette Tour und sowas, dies, das. Und ich meinte so, ey, cool, wird ja alles stattfinden, so, ne? Und dann haben wir so ein bisschen philosophiert und meinten so, ja, da meinst du irgendwie, oh, was abgesagt wird, ich so, nett, glaube ich nicht, so, ne? Und dann auf einmal
ja, ich war zu der Zeit im Januar noch in Amerika unterwegs mit zwei Kumpels, einfach so ein Roadtrip von LA nach San Francisco über Las Vegas und so, drei, vier Wochen. Und da haben wir das zum ersten Mal in den Nachrichten gehört, dass dann irgendwie in China da der Ausbruch war.
Ja.
Und ja, dann halt irgendwie das war einfach so surreal und so weit weg. Ne? Und dann haben wir von zu Hause halt irgendwie dann schon die ersten Nachrichten bekommen. Dann hieß es, hoffentlich kommt ihr gut nach Hause. Und dann hast du dir gedacht, what the fuck, warum? Ne? Warum soll ich nicht gut nach Hause kommen?
Ja, genau.
Mhm. Und dann so Step by Step, ne, irgendwie gefühlt Tag auf Tag, kam dann auf einmal überall die News, überall bricht Corona aus.
Ja.
Und auf einmal war es halt irgendwie vor deiner Haustür. Und du hast dir gedacht, boah. Ich glaube, das hat alle einfach richtig krass erschlagen zu der Zeit.
Ja. Ey, total.
Also egal, in welcher Branche man war. Ne, also es hat einfach jeden mitgenommen.
Genau, es wurde einmal alles so lahmgelegt. So, ne? Und jetzt, guck mal, 2,5 Jahre später, alles verpufft.
Bleibt so.
Ich habe in der einen oder anderen Folge auch mal so ein bisschen Corona-Talk oder sowas gehabt, aber natürlich immer sehr objektiv in Anführungszeichen, so, ne? Ich versuche das so gut es geht unemotional natürlich dann irgendwie zu halten, weil es ist natürlich ein emotionales Thema. Aber ja, so wie das jetzt ist, ist natürlich auch, ja, darf man das sagen? Schön. Also einfach so, dass trotzdem Sachen stattfinden und sowas, so dass Touren stattfinden, ne? Dass Konzerte stattfinden, weil ey, sowas, keine Ahnung, man freut sich ja auf eine fette Tour so, ne? Und versucht das erstmal dann irgendwie in deinen Kopf reinzubekommen, dass das jetzt nicht stattfindet so, ne?
Klar. Allein die Vorbereitung, ne? Du hängst ja dann ein halbes Jahr vorher schon drin.
Ja, voll. Und, ne, ey, natürlich, genau.
Planst also einfach alles von A bis Z durch und investierst einfach eine Menge Geld auch da rein.
Ja.
Ja.
Ist das jetzt eine Frage, weil ich weiß das nicht. Die Tour ist ja dann geplatzt, ne? Mhm. War das dann auch nochmal so quasi so ein Sargnagel, dass man jetzt auch sagt, so jetzt ihr als Alaska macht jetzt, also würde ich jetzt, weiß ich, leite das davon jetzt so ein bisschen ab.
Durchaus, ja, durchaus. Also die Situation war sowieso nicht ganz so leicht zu der Zeit, auch für mich persönlich nicht, weil ich einfach irgendwie sehr, ja, überarbeitet war. Also irgendwie, ja, gefühlt nah an so einem Burnout, vorsichtig mal formuliert.
Ja.
Und ja, da kam halt irgendwie eins aufs andere. Na, auch diesen Mitgliederwechsel, den wir da hatten, der war halt für die Band echt schwer zu verkraften zu der Zeit. Ja, also war definitiv hart und hat viel, viel auch mit Corona dann zusammengehangen, dass man halt irgendwie auch wusste, okay, es gibt auch irgendwie keine alternativen Daten. Die Tour wird einfach, ne, Tickets restlos einfach zurückgeben.
Ja, genau.
Wo du dann wusstest, okay, sieht nicht so aus, als würde das jetzt irgendwie 2 Monate später stattfinden. Ja, genau. Da wird auch dann zu der Zeit gar nicht mehr drauf spekuliert, wenn man auch schon links und rechts dann gesehen hat. Ist bei anderen auch irgendwie nicht der Fall. Ja, das nimmt einen dann natürlich so nochmal ordentlich den Drive raus, ne? Der dann eh schon so ein bisschen angekratzt war, auch bei mir persönlich. Hat auch viel, ja, auch musikalische Gründe gehabt und so, dass ich gerne auch mich ein bisschen anderweitig dann mal orientieren wollte. Mhm. Wir waren ja Alaska ist ja eine Metalcore-Band gewesen. Ich hatte halt immer auch schon so ein bisschen den Wunsch, mal mich mehr in die Pop-Richtung zu orientieren.
Ja.
Da kam so eins aufs andere, um es abzukürzen, und ja, das war dann irgendwie echt so, wie du schon sagtest, Sargnagel ist eigentlich der.
Ja, oder was heißt Sargnagel?
Begriff,
das, dafür. Das beschleunigt, glaube ich, das Ganze dann halt dann nochmal so. Ne? Wie lange wart ihr am Start? Wie lange gab es die Band?
Wenn du mit Burning Down Alaska einberechnest, also wir haben uns seit 2017 von Burning Down Alaska zu Alaska umbenannt. Mhm. Seit 2012 offiziell, inoffiziell seit 2011. Ja. Also fast 10 Jahre kann man sagen.
Auch immer gleiches Line-Up gehabt?
Nee, wir hatten tatsächlich gerade in den Anfangszeiten einige Wechsel.
Ja.
So ab 2013, 2014 kam dann Tobi, der Shouter, dazu. Mhm. Genau, der Rio, der Gitarrist, der dann später ausgestiegen ist. Julian war der Bassist. Mhm. Wir waren eigentlich so die Konstellation seit 2013.
Okay.
Das heißt eigentlich in der Regel, irgendwann kam halt dann nur noch Kasim, der Sänger, dann dazu. Das war 2016, beziehungsweise 2015 inoffiziell schon. Genau, also
lange
ab dem Punkt, wo es dann irgendwie, ich sag mal, ernst wurde, war es halt irgendwie dann die gleiche Konstellation.
Aber ihr habt viel mitgenommen.
Auf jeden Fall, ja. Das möchte ich auch nicht vermissen. Also alles, was wir erleben durften, konnten, wahnsinnig schöne Zeit, ja. Definitiv.
Ja, und ich meine, sowas, ey, das vergisst du auch nicht so, ne? Und ich meine, daraus ist ja, keine Ahnung, wenn du sagst, du wolltest dich jetzt in so eine neue Richtung auch so hinentwickeln, hat ja auch alles so seine, in Anführungszeichen, Vorteile halt so, ne?
Total.
Wenn du ein neues Projekt am Start hast.
Total, ja.
Ich finde das übrigens geil. Normalerweise, das ist mal so, normalerweise machen wir so diesen geilen Band-Talk. Den mache ich meistens, also der findet meistens erst ganz zum Schluss sogar statt. Und jetzt machen wir den zuerst. Und ja, ich finde es, in diesem Podcast sind keine Grenzen gesetzt. Wir können über alles noch quatschen. Aber erzähl doch mal ein bisschen über vorher. Wie seid ihr, also Also seit wann seid ihr am Start? Wie seid ihr aufgestellt? Ich verlinke natürlich auch alles und alle Leute, die hier werden da wahrscheinlich eh schon kennen, weil du gut connected bist. Aber erzähl mal ein bisschen.
Ja, im Prinzip ist Flo ja so ein bisschen halt durch die Auflösung von Alaska entstanden, könnte man sagen, weil wir zu der besagten Tour, die halt durch Corona abgesagt worden ist, dann den Mitch und den Phil Bayer, also der jetzige Sänger, mit dem ich Flo ja mache, dazu kamen dann, um halt auszuhelfen, um quasi die beiden zu ersetzen, die ausgestiegen sind zu der Zeit. Und ja, man ist halt dann irgendwie in Kontakt geblieben. Wir haben uns dann weiterhin einfach mal ganz ungezwungen immer getroffen, hier bei uns im Büro und gesagt, ne, man hat sich gut verstanden, es hat gut gewiped, an sich auch schon mit Alaska. Hat sich immer wieder regelmäßig getroffen, Songideen einfach mal ausgetauscht, bis dann irgendwann so der Tag kam, nach einem halben Jahr bis Jahr oder so, dass wir gesagt haben, eigentlich können wir was draus machen, so, weil wir super gut harmonieren, auf einem Nenner sind, wo wir Genre technisch hinwollten oder hinwollen, sodass dann irgendwann einfach wir gesagt haben, komm, lass uns das Projekt angehen, lass uns dem ganzen Namen geben. So hat man sich dann zusammengetan, dann sind wir mit Chris Kempe tatsächlich nach Norwegen gefahren, zu dritt, haben uns in eine Karre gesetzt und sind dann da irgendwie 23 Stunden runter.
Wie man das halt mal so macht, man fährt mal eben nach Norwegen. So, ne?
Mit der Fähre und alles. Wir waren ewig unterwegs und haben uns dann so ein Häuschen geholt, mitten auf dem Berg, im Nirgendwo einfach, um dann einfach mal Songs zu schreiben und wirklich komplett ohne Stress, ohne Druck. So, das war halt auch was uns bei Alaska so ein bisschen verfolgt hat, dass man immer irgendwie, man wusste, man muss irgendwie alles übertrumpfen, was man schon vorher geliefert hat und so. Ja, das war halt einfach viel Druck dahinter. Wir hatten nie irgendwie Druck vom Label, muss ich dazu sagen, aber es war einfach eigener Druck, den man sich macht, wo man sich denkt, komm, wir müssen jetzt darauf aufbauen. Wir müssen es weiter schaffen, in Anführungszeichen.
Ja, klar.
Auch finanziell darauf aufbauen, weil man ja dann doch schon echt viel investiert hat, viel davon abhängig war damals. Wir haben auch alle unsere Ausbildung geschmissen. Mhm. Verrückter Scheiß halt, und das war einfach schön, das dann mal nicht zu haben.
Ja.
Und dann waren wir da fast einen Monat tatsächlich und kamen halt von da dann nach Hause, und das waren dann halt die ersten drei Songs, die wir dann auch jetzt Anfang des Jahres veröffentlicht haben.
Was ein geiler Luxus, ey. Ich bin ein bisschen neidisch. Nein, also ohne Scheiß. So, ne? Also wenn ich überlege, so, wenn ich mal, also ey, Songwriting und ich, jetzt ist so dieses Emoji, was dich nicht die Hand gibt, weil ich bei Songwriting, also ich schreibe echt gerne Songs oder sowas, aber ich muss dafür echt irgendwie in Stimmung sein oder sowas oder dann daddel ich auf der Gitarre oder so, ne, ist wirklich so ein Ding.
Kenn ich selber, ja.
Und ja, und vor allen Dingen ist so dieses Ding, wer kennt's nicht, so, du hast eine Songidee, bringst die irgendwie mit in eine Band oder sowas rein und weißt du, du hast in deinem Kopf, steht schon voll viel so, und dann wird die erstmal auseinandergenommen so, ne, und du musst irgendwie voll viele Zugeständnisse machen, Kompromisse eingehen, denkst so, wisst ihr was, fickt euch alle, ich hab gar keinen Bock mehr auf euch, ich geh nach Hause, ich mach da so, wie ich das will, und deswegen finde ich mal, also ey, Songwriting ist einfach Arbeit so, ne,
es gibt Songs, muss man sagen, die entstehen in einem Tag.
Ja, genau.
Seltener Fall.
Ja.
Und es gibt Songs, die entstehen in Jahren.
Genau.
Immer noch nicht zu dem, was du willst oder wo du sagst, so, das können wir rausbringen.
Genau. Und irgendjemand hat immer irgendwie was zu kacken, so, ne? Und irgendwie muss man dann, weiß ich nicht, wie ist das, ist jetzt eine Interessensfrage, zum Beispiel bei Alaska, habt ihr da, wer war so die treibende Kraft oder habt ihr da irgendwie so, habt ihr da alles zusammen gemacht oder?
Also wir waren tatsächlich immer, muss man sagen, zu, 90% immer derselben Meinung, weil wir alle die gleiche Vision hatten.
Mhm.
Es gab halt damals den Gitarrist Dario, der hat mit mir eigentlich immer so die Basis geschrieben.
Ja.
Dann war der Bassist, der Julian, der hat die Texte geschrieben.
Mhm.
Und dann war es halt immer so ein bisschen im Austausch. Ne? Also ab an Tobi, dem Schauter damals, hier ist der Text, hier ist das, check das mal aus.
Mhm.
So hat man sich den Ball dann irgendwie immer zugespielt. Wir hatten eigentlich nie Probleme, dass ich oder auch Dario zu der Zeit irgendwie mit einer Idee kam, wo dann irgendwer meinte, aber das ist absoluter Scheiß, so auf gar keinen Fall.
Ja.
Wir hatten zum Ende hin ein paar Differenzen, aber auch das war jetzt nie so, dass... Ne?
Nee, ich meine, am Ende ist das, keine Ahnung, wir sind ja, ich überlege mal, habe ich jemals in einer Band gespielt, wo mir jemand gesagt hat, was ist das denn für eine Kacke, so hatte ich angestellt, was, nee, hatte ich auch noch nicht.
Man entwickelt sich ja auch zusammen weiter.
Ne? Ja,
also
genau,
als wir uns gegründet haben, waren wir alle einfach gleich scheiße, sozusagen, wie es halt ist.
Ja.
Ne? Es gehört halt dazu, du fängst halt einfach bei null an einem Punkt. Und es war halt immer ein gesundes Verhältnis, weil wir halt gemeinsam bei Null gestartet haben.
Ja.
Und uns dann so zusammen da durchgehangelt haben. Von ne, Steps über Ausbildung schmeißen, das haben wir gemeinsam entschieden. Über, ja, wir versuchen das irgendwie zu unserem Job zu machen.
Ja.
Und das funktioniert dann halt auch wirklich nur im Gleichgewicht. Wenn wir sonst.
Nee, natürlich. Also, weil sonst.
Klar, es sind immer mal ein, zwei Leute auch dabei gewesen, die gesagt haben: Ey, ich bin jetzt in meinem letzten Ausbildungsjahr.
Natürlich
gehen wir da nicht hin und sagen dann in der Mehrheit so einfach, das musst du jetzt auch schmeißen, weil wir es auch schmeißen.
Ja.
Nein, ne, die Leute haben es auch zu Ende gemacht dann bei Alaska. Da eignet man sich dann, ne, und dann kommt man sich ja auch entgegen und sagt, ey, dann schieben wir das so, dass das halt passt. Klar, wenn du dann Tourangebote hattest dann, als es ein bisschen ernster wurde bei uns, war das ab und an schon mal schwieriger. Wir hatten auch die ein oder andere Show, wo halt jemand dann einfach ein Fill-In machen musste. Mhm. Aber es ist halt nichts, wo du dann irgendwie als Team nicht drüber stehst. Ne? Also.
Es ist ja dann eine Ausnahme in dem Fall. Es ist ja nicht die Regel so, ne?
Genau.
Und man darf halt immer, ich glaube, das ist völlig, es kannst du auf alle Bereiche, glaube ich, in Bands beziehen, ob das jetzt organisatorisch ist oder ob das irgendwie musikalisch ist. Je nachdem, wie viele Leute da sind, du darfst maximal einen so ein bisschen mitschleifen. Also weißt du so, dass das geht, aber das darf einfach so, der Rest muss irgendwie Eigenmotivation haben, wie das immer so ist. So,
ja.
Ne?
Ja.
Und ich meine, das ist natürlich so dieses Ding, das ist schon eine Ansage, wenn man dann sagt, man schmeißt seine Ausbildung, muss man, also ist halt so, ne, das ist...
Auf jeden Fall, ja, kommt vor allem bei den Eltern nicht gut an.
Die haben natürlich geklatscht, so, die fanden das richtig geil, so, aber ey, das muss man, das sind halt diese Opfer, die man halt irgendwie bringt, so, ne, also das, ich glaube, das ist auch so ein Ding, das unterschätzen, glaube ich, immer auch voll viele, was das auch heißt, egal, was heißt egal auf welchem Level, ob du jetzt mit deiner Band Millionen verdienst oder keine Millionen verdienst, aber du trotzdem viel Zeit da reinsteckst und halt irgendwie damit auch rumkommst, du musst halt Opfer verbringen. So,
ja,
ne?
Ja.
Und,
eine Menge tatsächlich.
Genau. Ja. So, was Freizeit alles Mögliche angeht, ich muss hier, glaube ich, mal, ich hab mal ein Interview mit Jim Root, glaube ich, gelesen. Der findet, also Jim Root von Slipknot, ne? Der findet auch extrem oft in diesem Podcast statt. Der Typi weiß das nicht, aber wie oft ich mich schon über Jim Root unterhalten habe, so, ne? Das ist unglaublich. Obwohl ich gar kein Riesenfan von Slipknot, also ich finde die schon cool, so ist das nicht, ne? Aber trotzdem, egal, ich will damit nur sagen, dass Jim Root, glaube ich, auch mal gesagt hat, weil ich meine, dass der auch keine Kids hat, so. Und ich glaube auch keine Frau oder sowas, kein nix so. Und der hat auch, glaube ich, mal im Interview gesagt, ey, dafür, die Priorität hat immer die Band gehabt. Und das ist, also hat auch gesagt, das ist das Opfer, was ich jetzt für diese Band bringe. Und ich meine, das ist ein gutes Paradebeispiel in der Metal-Welt, finde ich, weil das ist eine Band so, die sind krass groß, so, ne?
Ja.
So, und das, es gibt immer so diese treibenden Motoren irgendwie in der Band, die, glaube ich, die größten Opfer dann irgendwie bringen müssen, so, damit du sowas am Kacken einfach bist.
Ja. Kann ich extrem gut nachempfinden. Ne? Ja. Man steht halt oft und schnell alleine da. Ja? Also jetzt gar nicht aufs Bandkonstrukt bezogen, sondern generell im Alltag. Ne? Also es ist schwierig, denen die richtige Partnerin zu finden. Das sind alles Hürden, die nicht selbstverständlich sind. Ja? Vor allem für Außenstehende, die halt einfach das auch gar nicht so kennen. Ne? Man sagt, man lernt jemanden kennen und erklär erstmal der Person diese Welt, in der du dich befindest.
Ja,
und macht der klar, was das bedeutet.
Genau, ne, und vor allen Dingen, wie die Priorität natürlich dann einfach ist. Ja. So, ne, wenn irgendwie Touren sind, sowas Urlaube und sowas angeht, dies, das, das geht halt alles für die Band am Ende des Tages drauf. So, ne, vor allen Dingen, weil, und ich glaube, für Außenstehende ist das auch immer so, und das findet auch sehr oft im Podcast hier übrigens statt, sind so diese Dinger, dass voll viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass das ja alles kein Selbstläufer ist, wie viel man da selber rein investiert. So, ne? Gerade so auch wenn man bekannter oder sowas ist, so, ne? Aber trotzdem, man hat Kosten so und ne, man muss sich um. Also diese ganze Management-Sachen, so was man, worum man sich kümmern muss, das Songwriting oder die Mucke zu machen, das mag völlig ausgeklammert. Dieser künstlerische Prozess, der ist irgendwie, der läuft irgendwann. Also weißt du, das ist sehr eingespielt. So, aber alles, was darüber hinausgeht, so, ne? Und das ist natürlich auch eine Maschinerie, so, die ist in den Jahren ja auch immer größer geworden. So, welche Kanäle du spielen musst, dass du die füttern musst, so, ne? Dass du für die Leute halt irgendwie nahbar sein sollst, so, ne? Und das musst du die ganze Zeit aufrechterhalten, so. Und das ist. Das stuckt
sein. Ja, du musst lernen, ein Oktopus zu sein, sag ich
mal. Das ist voll. Wenn du das wirklich willst. So.
Das ist Fluch und Segen zugleich. Ich meine, klar, also ich muss halt dazu sagen, gerade die Zeit mit Alaska hat einen irgendwie, ja, so blöd das klingt, unfassbar schnell irgendwie erwachsen gemacht, was viele Dinge angeht. Ne? Also so schnell kannst du gar nicht gucken, dann bist du auf einmal im Rechtsstreit mit irgendeinem Vertrag. Und redest mit Anwälten und versuchst irgendwie deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Ja.
Und befasst dich auf einmal mit Paragraph XY und alles und denkst dir, ein 18-Jähriger muss sich halt damit beschäftigen, um seine Leidenschaft zu retten, ne? je nach Situation jetzt. Aber wir hatten halt zum Beispiel damals einen Rechtsstreit um einen Vertrag und ja, dann hieß es halt entweder zahlt man Ablösesumme X oder man findet sich damit ab, ne, dass Dinge sind, wie sie sind. So, und das macht sich schon irgendwie auch erwachsen. Das ist natürlich jetzt eine Facette, ne, dass man sich selbst mit Vertragsrecht dann irgendwie befassen muss, wo du dir eigentlich halt dann 10 Jahre zuvor dachtest, hey, ich will einfach Mucke machen und Gitarre spielen.
Ich will einfach Spaß haben, ich will einfach nur Gitarre spielen. So, lass mich bitte in Ruhe, so, Herr Anwalt.
Im Nachhinein, klar, also in den Situationen selber, es war der pure Stress und wir haben alle abgekotzt bis zum geht nicht mehr, weil klar. Nichts ist daran schön.
Ja. Ne?
Und im Nachhinein, im Endeffekt natürlich, klar, es hat uns allen eine Menge gebracht und gelehrt. Also,
ja, natürlich. Man, ganz kurz, bei dir ist der Bildschirm schon ange... Es hat eine, also nimmt trotzdem auf. Noch, okay, alles klar, das wollte ich nur. Ich frage nur, bevor wir jetzt... Okay. Ey, ich verstehe das voll. Also das sind ja so Sachen, klar, du wächst natürlich dann daran, ja. Aber die Frage ist am Ende des Tages, so will man sich damit auseinandersetzen. Eigentlich klar, möchte man viel... Klar. Also man müsste auf dem Level sein, dass man selber irgendwie 10 blutsaugende Anwälte um sich herum hat und einfach sagt, ey, kümmert euch um die Scheiße. So,
ja.
Ich will damit gar nichts zu tun haben, so. Ich hatte da keinen Bock drauf. Nee. Aber ey, das darf man nicht unterschätzen. So.
Nee,
das ist,
nee. Also ich hatte halt irgendwie immer für mich selber den Vorteil, dass ich da relativ wissbegierig war und mir das immer angenommen habe und gesagt habe, ja, es gehört halt dazu.
Ja.
Man hatte halt nie jemanden, auch früher, das wurde ja Alaska auch immer viel nachgeschmissen, so ja, die Rich Kids, die da irgendwie alles in, ne, allerwertesten geschoben bekommen so? Und so.
Gab's,
ja,
öfters,
auch öfters, schon öfters, ja. So, und am Ende hatten wir halt niemanden zu Beginn, der uns die Hand gereicht hat und gesagt hat, ich zeige euch, wie das geht, ihr müsst das und das machen, dann funktioniert das schon, ne? Oder hier ist mal eine Summe, eine Stange Geld. Das war halt nie der Fall, ne? Und das macht es natürlich dann auch irgendwie am Ende aber auch besonders, weil du dir halt denkst, man kann ja auch stolz darauf sein, ne, dass man diese ganzen Facetten irgendwie durchläuft und den Biss hatte, sich da durchzubeißen.
Ja, voll.
Das ist halt irgendwie auch ein bisschen challenging für mich persönlich gewesen. So, ich bin so ein kleiner Workaholic manchmal, was sowas angeht. Ja, das ist dann, das war für mich so, ich habe es halt immer versucht, irgendwie das Positive daraus zu ziehen und zu sagen, komm, wenn wir das jetzt geklärt bekommen haben, dann klären wir auch alles andere irgendwie, ne?
Natürlich, klar.
Und über die Zeit lernt man natürlich auch Leute kennen, die einem dann helfen und, ne, Input geben. Das kommt ja auch dann dazu. Also,
voll.
Zum Glück steht man nicht den Rest seines Lebens irgendwie alleine da. Ne? Also,
nee, das wäre auch, nein, also wie gesagt, man wächst mit Sachen, man lernt Leute kennen so und da zieht man schon viel einfach raus, definitiv. So,
das extrem, ja, extrem.
So, und ich glaube am Ende des Tages auch so, keine Ahnung, wenn halt Leute bei euch damals gesagt haben, ey, ihr Rich Kids oder was auch immer, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt so Rich Kids gewesen seid, ich weiß es, also ich ist jetzt nur meine, mein Gedankenspiel, dann hätte man sich auch mehr kaufen können oder sowas, weißt du, was ich meine? Also dann hat man vielleicht irgendwie mal mehr finanzielle Möglichkeiten oder sowas, so, ne? Zum Beispiel, jetzt, pass auf, jetzt sag ich auch mal wieder, was, schon wieder Slipknot, ich weiß nicht warum, so, ne? ich stelle folgende These auf. Der aktuelle Drummer von Slipknot, Jay Weinberg, würde Jay Weinberg bei Slipknot spielen, wenn er nicht der Sohn von Max Weinberg, also für die Leute, die es nicht wissen, ist ja der Sohn, also Max Weinberg ist der Vater von Jay Weinberg und Max Weinberg ist der Drummer von Bruce Springsteen aus der E Street Band.
Mhm. So, schon mal gehört,
genau,
ja?
So,
ja.
Und ich meine, also tierischer, also ne, das ist halt, der kommt aus einer krassen Familie und würde Jay Weinberg bei Slipknot spielen, wenn er nicht der Drummer von, nicht der Vater von, mein Gott, nicht der Sohn von Max Weinberg wäre. Das ist halt so ein Ding. Ich glaube, das hat, glaube ich, vielleicht auch schon mal, gab es da auch mal ein Interview zu, ich weiß es nicht. Ich denke halt schon, ey, der Typ hier hat ganz krass Vitamin B gehabt. So, weil sonst kommst du wahrscheinlich gar nicht in so einen Kreis rein. Also bei Slipknot wird nicht bei Facebook oder Instagram beschrieben haben, ey, wir brauchen einen neuen Drummer, wer will mal zum Gast hinkommen? Wie das Limp Bizkit mal gemacht haben. Wusstest du das?
Nee,
das
habe ich nicht mitbekommen.
Limp Bizkit haben. Ich war ein großer Limp Bizkit-Fan, als ich mit Gitarre eingestiegen bin. Und Wes Borland ist immer noch für mich einer meiner Killer-Riff-Monster. So, der Typ ist einfach Killer. Und der ist dann irgendwann ausgestiegen. Und dann haben Limp Bizkit wirklich, und das war natürlich vor Facebook, Instagram, da gab es gerade MySpace. Und die haben Aufruf gemacht, dass Fans zu so einem Casting kommen können und mit denen spielen können. So, was ich ziemlich abgefahren fand. Die haben sich dann, glaube ich, irgendwann für einen anderen Gitarristen entschieden. Also der dann irgendwie auch so ein paar Bands dann halt kam, den man irgendwie kannte. Ich glaube, Mike Snot oder Snoot hieß der. Egal. Aber ich will damit nur sagen, dass ich halt nicht glaube, dass, also Jay Weinberg von Slipknot kann krass Schlagzeug spielen. Der Typ ist ein richtig geiler Drummer. Aber es gibt wahrscheinlich, ich will nicht wissen, wie viele Leute es gibt, die genauso gut spielen wie Jay Weinberg, aber die sind halt nicht oder kommen halt nicht aus einer krassen Familie. So, ne? Und das ist natürlich dann irgendwie Vitamin B, was dann auch was klärt. So, weil du kommst ja in diese Kreise einfach rein. So, ne? So, von daher weiß ich nicht, wenn ihr so viel Einfluss oder vielleicht, keine Ahnung, wenn man irgendwie viel Geld oder sowas hat, dann kann man sich auch Sachen halt irgendwie erkaufen. Das geht halt schon. Und das ist ja, hat ja bei euch auch nicht stattgefunden. So.
Nee, aber ich finde halt auch, selbst wenn man das Geld hat, was man ja auch bei einigen Künstlern einfach auf der ganzen Welt halt sieht und wo man auch den Background kennt, selbst dann kannst du dir halt Talent irgendwie nicht kaufen. Ne?
Also, genau,
weißt das, du, wenn genau, das ein geht Produkt verkauft sich halt, ohne mir selber in den Arsch kriechen zu wollen, verkauft sich halt ganz allgemein, jetzt gar nicht auch auf Balaska bezogen, verkauft sich einfach, wenn es gut ist. So. Kannst genau. Du auch ein 50-Euro-Musikvideo mit dem iPhone drehen.
Ja.
Mittlerweile, okay, ein iPhone hat andere Qualitäten mittlerweile, ja, ne? Aber nehmen wir ein iPhone 5 oder irgendwas, kannst du es auch damit drehen. Und es verkauft sich trotzdem. Weil am Ende das Produkt halt irgendwie gut ist oder kreativ ist oder ne, siehe auch, um ein heutiges Beispiel zu nehmen, siehe TikTok, Instagram oder so. Ne?
Ja.
Also du kannst teilweise auch natürlich ins Gegenteil mittelständische Musik super gut vermarkten mit den einfachsten Tricks ohne viel Geld in der heutigen Zeit, wenn du kreativ bist. Ne?
Ja.
Du musst vielleicht nicht der beste Songwriter sein, aber vielleicht bist du der weltbeste TikToker.
Voll.
Und ne, kriegst dann halt auch die Sachen an den Mann. Also das war halt zu der Zeit aber auch, glaube ich, bei uns bedingt dadurch, dass wir irgendwann einfach mal an einem gewissen Punkt sehr aufpolierte Musikvideos hatten, weil wir mit einem Videoregisseur aus Lettland gearbeitet haben, Pavel Trebukin. Und wir waren halt so die erste Band, die in Europa mit ihm zusammengearbeitet haben. Und er hat einfach super heftige Arbeit geleistet.
Ja.
Und da fing das so ein bisschen an, dass es dann hieß, ja, wir hatten dann erste Tourneen auch zu der Zeit, weil wir dann bei der Booking-Agentur Avocado dann waren. Und da kam so eins zum anderen zusammen. Und dann hieß es, ja, die Musikvideos sehen aus, als wären das irgendwelche, weiß ich nicht, Hollywood-Buster, 50.000 Euro Musikvideos und so. Und am Ende, ja, einen schmalen Taler, weil er selber in den Stadt, ne, in den Kinderschuhen steckte und aus Lettland extra hier hinkommt, um für eine kleine Pupsband aus Europa halt ein Musikvideo zu drehen.
Ja, und dann macht er das High Polish, ist doch voll cool. So.
Genau,
also, weißt du, was ich meine? So, das ist halt, weiß ich nicht, ich glaube, das ist dann... Da fehlt vielleicht dann auch vielen Leuten, natürlich ist das so ein bisschen Missgunst dann auch, dass dann, was dann aus Leuten halt irgendwie spricht.
Vermutlich,
so, ne?
Ja.
Und klar, natürlich irgendwie, vielleicht ist das dann irgendwie, denkt man sich, okay, das ist jetzt zu mir aufpoliert oder was auch immer, es ist am Ende Geschmackssache, so wie das halt immer so ist. So,
klar,
ne?
Klar.
Das ist, weiß ich nicht, ich gebe dir völlig recht, so man kann natürlich, am Ende zählt immer so das Produkt, was in dem Fall die Mucke ist, so, ne? Und die muss erstmal, obwohl ich mittlerweile auch gelernt habe, ist so das Ding, du musst natürlich jetzt auch nicht der allerbeste Mucker oder sowas sein.
Nee,
es ist
nicht,
halt so dieses Zusammenspiel. So, ne? Und irgendwie, dass man vielleicht so, ich mag das Wort nicht, dann sagt man halt diesen X-Factor oder sowas hat, so, ne? Oder halt irgendwie was mitbringt.
Ja, ja.
Und wenn du das nicht ganz krass mitbringst, so, dann musst du halt durch andere Sachen überzeugen. So, irgendwie klappt das schon. Natürlich gehört auch am Ende des Tages immer auch Glück dazu. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
So, ne?
Ja.
Das ist
durchaus richtig, ja.
So, ne? Wir beide waren ja vor, da haben wir uns ja auch kennengelernt, wir waren ja vor 2 Wochen in der Jury von dem Muckefuck-Finale.
Genau, ja.
So. Und da haben wir dann auch Feedback jungen Bands halt gegeben. Und ich meine, wir haben ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. So. Wir sagen ja am Ende des Tages den Leuten ja auch so, ist einfach nur unsere Meinung. So,
was ne? Für uns funktioniert oder funktioniert hat, funktioniert ja auch noch lange nicht für andere.
Exakt.
Das muss man natürlich auch immer dabei bedenken, wenn man sich Feedback holt von egal wem.
Ja.
Ist jetzt auch nicht so, als wären wir hier die Weltstars schon gewesen, hätten die Welt gesehen.
Ne? Und sitzt dann da und sagen, ihr macht das ganz falsch, ihr müsst es ganz anders machen. So, das machen wir ja nicht so.
Richtig,
wir geben ja einfach normales pädagogisches Feedback gar nicht schon in dem Fall so. Ne? Und jetzt habe ich den Faden irgendwie ein bisschen verloren. Ich wollte auf irgendwas hinaus. Mit dem Vermarkten. Ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Punkt. Am Ende. Ich habe den Faden verloren. Ich wollte auf irgendwas jetzt gerade hinaus. Aber das passiert mir sehr oft manchmal.
Das ist
auch nicht schlimm. Ich komme später nochmal drauf.
Ja,
wir sind auch völlig abgeschwiffen, weil wir waren eigentlich immer noch auch bei Flojas. Das ist halt Post-Gitarkast. So da mein Quatsch auch. Ich wollte dich auch schon, ich guck auch schon die ganze Zeit dein Remy an. Ich muss auch gleich noch 10 Fragen noch irgendwie zu deinem Equipment stellen, somit wir auch mal abgehakt haben. So, weil die Leute, die dann Bock auf den Equipment-Talk haben, die kommen natürlich dann auch noch ihre Kosten. Yeah, so, ne? Aber guck mal, genau, bei Florian, ihr seid ja 2 Leute eigentlich nur, ne?
Genau.
Das ist eigentlich auch ein geiles Konzept, weil ich habe in den letzten Jahren für mich so 2 Mann-Bands für mich kennengelernt, so wie ich extrem geil finde. Als Beispiel Royal Blood, finde ich ultra geil.
Ja, ja.
So.
Super Band.
Weil ich noch einen Ticken geiler finde, ist Death From Above 1979. Kennst du die?
Jo, kenne ich.
Ja. Richtig geil. So. Die gibt es eigentlich schon Ewigkeiten, aber ich habe die erst vor ein paar Jahren entdeckt. So. Und das ist so dieses Ding, wo du nicht mehr denkst, so, ey, wie geil ist das bitte, einfach nur 2 Leute zu haben. So. Weil du hast wirklich so, du hast so wenig, du bist so frei. So, ne? So, du musst so wenig diskutieren wahrscheinlich. So, ne? Und das ist halt echt geil. Und du kannst es minimalistisch auch halten. Das ist auch ziemlich cool.
Extrem, ja. Also der Punkt, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, war halt, wir haben auch von Mitch vorhin gesprochen, der war ja dann bei Alaska auch Aushilfe und so, wir haben uns halt ein bisschen umorientiert und gesagt, okay, als dann der Punkt kam, wo Phil auch auf mich zugekommen ist und meint so, ey, sollen wir das nicht mal irgendwie angehen, ne? Alles vibet, wo wir uns dann auch einig waren, haben gesagt, ja okay, ne, lass uns mal nach Gitarristen Ausschau halten, Drummer Ausschau halten, ja. Bassisten Ausschau halten. Mhm. Wir waren zu der Zeit aber halt auch irgendwie noch gar nicht wirklich im Klaren, was wir überhaupt machen wollen musikalisch. Ja. Es war klar, dass es irgendwie ein bisschen poppiger, ja, ich sag's wie es ist, mehr Mainstream orientiert ist oder sein sollte. Dann hat man sich halt Gedanken gemacht und gesagt, okay, wir schreiben einfach mal ein paar Songs. Und irgendwann kam halt so ein bisschen, muss ich selber dazu sagen, die EDM-Welt auf mich zu. Die EDM-Welt. Also was ist das denn? Electronic Dance Music.
Okay, achso, EDM. Was ist denn EDM? Ja, klar.
Und muss ich echt gestehen, ewig total abgeneigt gewesen gegenüber. Gerade auch als Gitarrist und Metal, ne? Und man kommt aus der Szene und man denkt sich,
so, ne? Ja, klar.
Alle Leute, die irgendwie DJ-Sets machen und so, das war halt immer sehr konträr. So, ne? Auch in meiner Welt.
Ja.
Ich habe es immer respektiert, aber man muss auch dazu sagen, noch ein paar Jährchen davor hieß es dann irgendwie, ja, die drücken ein paar Knöpfchen und ich spiele hier leidenschaftlich Gitarre. Ich bin viel cooler.
Ja, ne? Natürlich.
Also das war, gebe ich zu, haut mich dafür, aber das war halt meine Einstellung. Und dann irgendwann hat man diese Welt so ein bisschen entdeckt, auch so inspiriert, aber auch schon durch Bands wie 21 Pilots. Ich meine, die machen jetzt kein EDM, aber auch dieses Duo-Konzept, wo man dann gemerkt hat, in der heutigen Zeit, gut, wir müssen jetzt irgendwie einen Part schreiben, wir haben Song X, okay, wir müssen aber den zweiten Gitarrist bedienen, sei es der Rhythmus- oder Lead-Gitarrist, wir müssen den Bassisten irgendwie bedienen, wir müssen den Drummer irgendwie bedienen, wir haben ein paar Streicher, ein paar Keys oder Piano-Sachen, die wir vom Band kommen lassen. Mhm. Es ist immer irgendwie so die klassische Denkweise gewesen, wo ich halt auch herkomme. Und dann kam irgendwann der Funke, wo man gesagt hat, nein, wir müssen das gar nicht machen.
Mhm.
Wir können uns einfach da hinstellen mit einem Live-Drummer und können unsere Show machen. So, ich spiele Gitarre, Phil singt.
Ja.
Und der Rest ist einfach pur elektronische Elemente.
Ja.
Und das ist jetzt gar nicht nur auf EDM oder sowas bezogen, sondern ne, ich meine, es ist ja auch total, dieses ganze Genre-Crossing heutzutage ist ja super verrückt geworden. Ne? Also selbst BMTH haben irgendwie Songs drauf, die also Bring Me The Horizon,
ich war ganz kurz so, okay, wer war das nochmal?
Ja, sagen wir mal so, die letzten, ne, wenn wir da von Alaska auch gerade gesprochen haben, die moderne Metalcore-Szene, so, wo halt Bring Me The Horizon irgendwie einfach ja absolut nailen und on top auf allem sitzen und immer irgendwie ihr Game neu erfinden und alles sich so ein bisschen an denen orientiert. Ja, die haben halt auch einfach schon alle möglichen Elemente zusammengeschmissen. Ja. Ne, und es funktioniert trotzdem. Das ist halt so ein bisschen, ich sag mal, man wird irgendwie erwachsen und hört halt irgendwann auf zu sagen, boah, das spielen die gerade gar nicht live, voll unreal. Nein, du hast halt einfach irgendwie die Möglichkeit, oder wir haben für uns die Möglichkeit entdeckt, du kannst schreiben, was du willst. Diese Freiheit zu genießen, war halt einfach völlig fremd für mich auch.
Ja.
Zu sagen, ich muss eben nicht nur noch eine Rhythmusgitarre schreiben oder so, sondern ich suche mir hier irgendwie einen geilen Synthi und, ne? Baue mir meine Sachen einfach zusammen, wie ich sie gerade für den Song denke, dass sie dem Song gut tun.
Du machst es ja, also am Ende, das ist ja trotzdem Handwerk, weißt du, was ich meine? Also du kümmerst dich ja trotzdem darum, so, ne?
Durchaus.
Und das Einzige, was jetzt, ist jetzt so die Frage, wie ich das jetzt live auf die Bühne bringe, so, ne? Und du musst einen riesen Aufriss machen, was willst du jetzt machen? Wenn du jetzt irgendeinen Song Streicher hast, wirst du jetzt sagen, ein Streichquartett, also kann man alles machen, so, ne? Also wenn man groß genug ist dann
auch
macht
geil.
Man.
Ja, keine Frage. Würde ich so, ne? Direkt machen, ja.
So, aber das ist natürlich auch alles eine Aufrissfrage, so, ne? Und man will das natürlich auch alles so ein bisschen, ich sag mal, easy halten.
Ja.
Einfach so, dass das auch, also um Gottes Willen, verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen unaufwendig ist, das ist alles noch super aufwendig so. Ne?
Es muss stemmbar sein
einfach. Genau, ganz genau.
Es
so, ne?
Ist, wie es ist, ja.
Und ich finde dieses, also wie gesagt, dieses Duo-Konzept, irgendwie hat das was. Ich finde das geil. Also ich meine, ich bin auch vollkommen bei dir, was so elektronische Musik angeht. Ich bin da auch vielleicht dann oldschool wieder mal
ist behaftet. Ist natürlich auch eine Geschmackssache am Ende des Tages. Ne?
Also so, ich stehe total irgendwie so, ich mag diese Ed Banger-Klamotten, so dieses French House Gedöns total gerne. Ich bin Daft Punk-Fan, so finde ich ultra geil.
Mega.
Justice, einfach ultra geil, so, ne? Dann der eine DJ, wie heißt der? Sebastian oder sowas, glaube ich, auch richtig cool. Stehe ich total drauf. Und ich finde es, wenn ich mir zum Beispiel Justice zum Beispiel anhöre, oder Daft Punk ja auch, die haben ja auch dieses Ding so. Die haben auch voll viele Gitarren einfach so am Start.
Ja,
so,
klar,
ne? So,
klar.
Und ist halt alles DJ-Set, was die machen. So. Genau. Die stehen auch nicht mit einer Band da. So. Die sagen auch nicht, ich brauche so einen Gitarristen hier noch so. Nein.
Mittlerweile wandelt sich ja selbst halt die elektronische eine Musikwelt dahin, dass die sagen, ich mache hier irgendwie eine Live-Tour und habe auf einmal einen Drummer dabei, habe all die DJs arbeiten ja in der Regel natürlich immer dann mit Feature-Gästen zusammen.
Ja, oder ne? Hip-Hop ist auch genauso so.
Das, richtig, ne? Ne?
Ganz genau.
Genau, stimmt, ja. Ne? Und dass das dann einfach immer mehr gang und gäbe wird, halt da wirklich eine Liveband auch halt hinzustellen, weil es das halt irgendwie am Ende des Tages, klar, ich glaube für alle, die auch den Podcast hören, ja, handgemachte Musik ist einfach am leidenschaftlichsten irgendwie für uns oder für unsere Ohren, gerade als Gitarristen auch.
Ey, aber ne? es wirkt ja auch total. Ich habe das zum Beispiel jetzt gesehen, liebe Grüße an den Waller an der Stelle, der war nämlich mit dieser Star, Hip-Hop-Typi, der total durchstartet, auf Tour jetzt in den letzten Wochen. Und da habe ich ein paar Instagram-Stories gesehen, wie der Walle zum Beispiel, auch weil der spielt ja bei Lionheart und bei Fallbrawl, wie der bei Disaster, weil er ist der Tourmanager, auch dann Gitarre gespielt hat. So. Und der hatte auch einen Drummer mit am Start. Und das ist natürlich geil. Weißt du, ich finde das hatten wir doch zum Beispiel auch bei dem Contest auch gehabt. Mhm. So, ne, war da auch
dein Cousin.
Dein Cousin. richtig, also ich hab's gefeiert. So, ne?
Mega,
der ist ja Zweiter geworden, glaube ich.
Ja, ne? Verdient, absolut.
Ey, voll, ja. So, ne? Und das ist das Ding einfach so, weil der Typ hat da zumindest auch einen DJ stehen gehabt. So, ne?
Ja.
Und auch, wie gesagt, das haben wir auch gesagt, wir erwarten jetzt ja gar nicht, ich erwarte ja auch vom DJ jetzt gar nicht, dass der da wirklich mit Tellern noch steht oder sowas, so muss der gar nicht machen, ist natürlich cool, aber der weiß ja trotzdem, was der macht.
Ja.
So, dieses stumpf auf ein Knöpfchen drücken, das ist ja, das macht der ja nicht, sondern der hat sich ja auch Gedanken vorher gemacht. Oder ob du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Gitarre irgendwie live spielst und hast dann da irgendwie einen Synthesizer oder irgendwie ein MIDI-Keyboard stehen oder sowas, du hast das belegt oder hast ein Sample-Pad, wenn der Bene, unser Drummer, der hat auch ein Sample-Pad, der macht sich ja auch Gedanken, ich habe das da abgelegt, ich habe das vorher einprogrammiert.
Genau. Und dann, so. Das wollte ich gerade dazu sagen, das ist ja auch der entscheidende Punkt. Ne? Selbst wenn du jetzt hier dann deinen Cousin als Beispiel hast, der halt im Hintergrund dann jemand hatte, der einfach der DJ war und die Beats quasi abgefeuert hat. Die Beats muss ja trotzdem jemand erstellen.
Natürlich, genau. Ne?
Also das ist ja irgendwie alles das gleiche in Grün am Ende.
Genau, jetzt so, der lädt sich das ja nicht irgendwie runter oder sowas so. So selbst wenn er, kann er auch machen so, ne? Aber trotzdem so, der kann halt ja trotzdem irgendwie rüberbringen so. Ne?
Richtig,
genau. Und ich gebe dir völlig recht, so, man kann das, wenn man das möchte, wenn man irgendwie die Kapazitäten dafür hat, kann man das natürlich auch alles super groß aufziehen und sowas und bla. Ich habe das selbst sogar auch mal gesehen vor ein paar Jahren und ich muss da an die gerade auch denken, aber das ist keine Zwei-Mann-Band, glaube ich, und zwar 30 Seconds to Mars.
Ja, mittlerweile sind die ja offiziell auch noch zu zweit.
Okay, dann, weil ich habe, das ist auch schon, das war auch vor Corona, da haben die Headline Rock am Ring gemacht. So, ne? Und da habe ich mir ein Video habe ich mir das angeguckt, weil das irgendwie auch gestreamt worden ist. Und die haben Headline, ich glaube, den Samstag auf der Mainstage gemacht. Ey, ich habe selten in meinem Leben so ein langweiliges Setup gesehen, weil die hatten nichts, also wirklich, die hatten gar nichts auf der Bühne so, ne? Noch nicht mal, also wahrscheinlich alles sowieso Camper und hast nicht gesehen. Und da war einfach nur, wie ist Jared Leto oder Letho, ich weiß es nicht, egal, auf jeden Fall der Typi und mit seinem Bruder ist das, glaube ich, so, ne?
Der Drummer. Der Drummer ist der Bruder.
Genau. Und die Mucke, die ja machen, so, das ist ja nicht nur Drummonds und Gitarren, sondern da ist ja auch alles dabei, so, weil die standen zu zweit und ich glaube, die hatten, wenn überhaupt nur ein Backdrop, die hatten nichts, also die standen da einfach nur und haben performt. So, ne? Und die machen das ja genauso. Also, das ist ja eigentlich sonst, die werden ja auch mit mehreren Leuten ins Studio oder sowas gehen. Ja. So, und der sagt auch so: Ey, weißt du was, scheiß drauf, lass mal zu zweit auf Tour gehen.
Ja.
So,
das ist aber auch was finde ich, also ich habe 30 Seconds to Mars kurz dazu auch vor Jahren in der Lanxess Arena gesehen in Köln. Da waren die noch, ich würde mal sagen, komplett. Da waren es, glaube ich, noch 5 Leute, zumindest auf der Bühne zu der Zeit. Wahnsinns-Show. Das Einzige, was ich irgendwie super scheiße fand, ist einfach, dass die haben ja diesen Song The Kill, wo die dieses 25-minütige Musikvideo zu haben. Und anstatt diesen Song halt irgendwie zu performen oder ihn von mir aus auch zu stretchen, haben die halt dieses 25-minütige Musikvideo laufen lassen und sind alle von der Bühne gegangen. Und okay, das war halt, so dann, das war halt dann die Song-Performance. So, also das hat mich echt irgendwie schwer enttäuscht. Ja. Vor allem, weil du zahlst dann auch irgendwie, ne, nicht wenig für so Arena-Shows.
Nicht wenig Kohle so, ne?
Siehst dann da 25 Minuten von einem Set, was halt dann, weiß ich nicht, lass es 120 Minuten maximal oder eher 90 Minuten sein.
Ja.
Siehst da halt dann irgendwie da ein Filmchen mit Sound. So.
Echt
scheiße.
Ich kenne von 30 Seconds to Mars echt nur einen Song. Und das ist dieser. Ich kann den nicht nachsehen, weil ich so hoch nicht komme. Das ist dieser. Das
will ich gar nicht versuchen.
Aber das ist dieser eine Bekannte, wo der dann immer singt hier Bury Me. Ist das der Song zufällig? Oder? Ich habe das
ja, klar,
das ist der Kill. Ist das der Kill? Ja, okay, alles klar. Ja. Das ist dann. Okay, das ist ja die Hymne von denen, wie ich mal sagen so, ne? Wo alle total ausrasten. Ey, ich werde auch enttäuscht.
Ja.
Also da muss ich zum Beispiel, die habe ich noch nicht live gesehen, aber ich weiß das von voll vielen Leuten. Also ich habe die digital live gesehen, wäre Muse zum Beispiel. Weil Muse ist dann eher so, ist ja auch 3 Leute und die machen ja eine Übershow so, ne? Und der, wie heißt der Gitarrist nochmal von denen? Fuck.
Komme ich.
Ich wollte gerade sagen, Brian Molocco oder Molko, aber das ist der Gitarrist von Placebo. Ich gucke gleich nach, ich komme nicht drauf. Jedenfalls hat aber der Gitarrist von Muse ja auch, der hat ja auch so ein Chaos-Pad auf seiner, oder Chaos-Pad auf seiner Gitarre drauf. Der ist Korg-Endorser, richtig geil, so dass er einfach Korg-Gitarre spielt. Und der hat einfach echt eine Gitarre so, wo ein Chaos-Pad drauf ist. Oh ja, und dann macht er halt ey, voll die abgefahrenen Sachen so, ne? Und die haben ja echt auch super viele Synthi- und Hymnen-Elemente und bla.
Immer schon gehabt, eigentlich, ne?
So, und die hauen richtig raus, so, ne? Also auch mit einer abartigen Show und sowas dabei. Das ist schon. Da kriegst du was für dein Geld. So. Ja. Dann denke ich mir aber auch so, ey, wenn du schon viel Kohle bezahlst, dann will ich auf jeden Fall auch nicht nur ein 25-minütiges Video sehen. So, ne?
Aber was ich gerade noch dazu sagen wollte, zwecks Show, also wo die Rockwelt sich halt ohne Scheiß echte Scheibe abschneiden kann, ist von dem, was die ganzen DJs halt auffahren. Ne? Ich meine, es ist halt klar, also die Show von denen würde halt null ziehen,
ja, klar,
wenn keine Lichtshow da ist.
Ja, ne?
Aber dafür ist die Lichtshow halt auf einem Level. Wir waren jetzt vor 3-4 Wochen auf dem Chainsmokers-Konzert. Eigentlich auch eine Band, die für mich irgendwie, man kennt die, man weiß so irgendwie, wer die sind, aber ja, laufen im Radio. Man nimmt sie aber irgendwie nicht wirklich wahr und wir haben halt gesagt, ja komm, wir geben uns das einfach mal auch als Inspiration. Da sind auch zwei Leute mit einem Live-Drummer, der Matt McGuire ist ja der Drummer da bei denen. Ey, unfassbar geniale Show. Ja? Also selten sowas heftig produziertes erlebt.
Jo.
Das ist echt einfach ein ganz anderes Level, so, wenn man halt auch neu in dieser, ne, Electronic World ist, so,
ja,
das ist echt krass, ja, auch gerade halt, was in Amerika abgeht, da ist das ja sowieso noch ein viel größeres Game, der Red Rocks und so, was die da alles headline,
ja,
echt krass, also, nur wie gesagt, die Lichtshow würde halt auch nicht, die Show würde halt nicht wirklich ziehen, ne, weil es steht halt am Ende des Tages einer am Pult und, ja, that's it.
So. Ja, klar.
Da muss halt eine Lichtshow her. Ne? Aber, aber das ist halt auch sowas, so, die Kombination inspiriert uns halt irgendwie zu sagen, eine Show ohne Live-Jumps ist für mich halt auch irgendwie geschmacklich keine Show, weil ich mir denke, nee, das,
nee,
und das also muss knallen. Ey, so, aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage, ne? Das muss man ganz klar betonen.
Also
für mich gehört das einfach dazu, dass da ein Drummer sitzt, der da in die Becken reinzimmert und dieses Energische, das bringt halt die Energie einfach. Selbst in der Hip-Hop-Show bringt es die Energie rein.
Das haut, also ohne Scheiß, das ist ja einfach ultra geil, wenn du auch so Oldschool-Hip-Hop-Sachen hörst, wo du einfach hörst, so, da hat ein Live-Drummer jetzt eingespielt oder sowas. So, das knallt einfach und das groovt.
Ja.
Und das willst du auch irgendwie haben, weil ich finde auch so dieses, also wie gesagt, ne, auf die Bassisten hier, die scheißen mal, die brauchen wir nicht. Also die können zu Hause bleiben. So, ne? Wer braucht euch schon? So, ihr seid nichts, seid ihr. Nein, ihr wisst das ja, dass ich das nicht ernst meine. Aber trotzdem, Drummer ist ultra wichtig. Also wirklich.
Ja.
Auch allein fürs Setting so. Ja, allein so für alles so.
Fürs Bild auch einfach.
Fürs Bild, genau.
Ja.
Und der Push natürlich, klar gibt es natürlich dann auch Leute, weil klar, Drums ist halt immer ein lautes Instrument so. Ne? Egal, wie du, wie leise du spielst. Ja. So. Und vor allen Dingen, wenn du leise spielst, spielst du auch dann langsamer. Das kriegt auch voll wenig nicht hin. Nee, aber trotzdem, du musst einen Drummer haben. Das ist auch. Aber da kommt auch der Rocker noch in dir durch.
Ja, richtig,
so, ne? Das ist
genau.
Aber da, guck mal, Marv, das ist jetzt ein perfektes Stichwort. Müssen wir mal, ich muss jetzt fragen, weil es ja ist ja ein Gitarrenpodcast.
Richtig,
so, ne? Wie bist du denn zu diesem heiligen Instrument der Gitarre gekommen?
Boah, 2007 habe ich mir aus Jux mal Guitar Hero geholt. Ich weiß bis heute nicht, warum ich überhaupt auf den Klops kam. Ich habe nichts mit Musik zu tun gehabt zu der Zeit. Auch Family, Freundeskreis, eigentlich gar keiner, der irgendwie ein Instrument gespielt hat.
Mhm.
Random dieses Spiel gewünscht. Den Wunsch hat mir meine Mama dann erfüllt.
Mhm.
Und dann fand ich irgendwie, da gab es ja diesen, auch diesen Bassmodus in dem Spiel, dass du Bass spielen konntest. Mhm. Und irgendwie war ich von dem Bass einfach so fixiert, dass ich dann irgendwie ein paar Wochen, Monate später gesagt habe, boah, ich will einen Bass haben.
Ja.
Und dann, ja, wurde mir dieser Wunsch erfüllt. Dann habe ich mir irgendwie ein super Billo Musikhaus Bass geholt aus der Stadt.
Ja.
Um halt irgendwie einfach mal anzufangen. Ja, bin dann da so reingewachsen und ich glaube dann so 3 Jahre später, 2010 war das, habe ich mir ein Harley Benton Starter-Set von Thomann bestellt.
Das ist das heilige
mit geilem Amp dabei.
Ja, voll, ey, das ist der heilige
Gral. So eine schöne Harley Benton SG war das.
Ja.
Ja, und dann ist der Funke da irgendwie auch schnell übergesprungen. Und so hat das irgendwie angefangen. Ja? Dann tatsächlich auch Gitarrenunterricht genommen. Jahrelang auch bei Thomas Buchhorn aus Bochum.
Mhm.
Liebe Grüße an den. Ja, und dann fing das halt so an. Also 2010 fing es eigentlich bei mir mit Gitarre spielen an.
Der Marv ist eine der wenigen erfolgreichen Geschichten von den Leuten, die mit Guitar Hero angefangen haben und dann wirklich den Steps geschafft haben, sich ein richtiges Instrument zu kaufen und das dann durchzuziehen. Da muss ich kurz reingrätschen, weil ich habe vor Guitar Hero angefangen, das gab es doch noch nicht. Und da konnte ich schon echt gut Gitarre spielen und dann kam Guitar Hero raus und alle meine Schulfreunde damals haben Guitar Hero gespielt.
Das war natürlich dann scheiße.
Dann solltest du halt mal mit denen spielen so und dann soll ich das spielen und dann weiß ich noch, dann kam da irgendwie ein Rage Against the Machine Song, ich glaube, das war Bulls on Parade und ich habe so abgelost, weil ich das so gespielt habe, weil ich den Song spielen soll.
Ich kenne die Verwirrung.
Genau. Und dann hat das, und die saß da so und meinte so, kannst du das ja gar nicht. Ich so, ja, Alter, ich kann das, weil ich das richtig kann, aber ich kann das gar nicht spielen. So, ne? Und witzigerweise haben sich dann voll viele von denen auch eine Gitarre geholt. Ne? Mhm. Und weißt du, wie die am Ball geblieben sind? Gar nicht. Mhm. So, die haben dann nämlich dann geschnallt, hey, ist ja was völlig anderes. Wirklich, you don't say so. Ist wirklich so. Ja, deswegen freut mich das.
Es hat bei mir halt irgendwie unterbewusst dann einfach dieses, ja, bis dahin nicht vorhandene Musiker sein, irgendwie einfach gesparkt.
Aber ist voll cool. Ja, weil du dir wahrscheinlich gedacht hast, ey, ganz ehrlich, so, ich habe keinen Bock, jetzt hier nur so auf einer Plastikgitarre zu spielen, so, ne, sondern du bist da richtig.
Ja, es war dann halt tatsächlich irgendwie die bis zu dem Zeitpunkt noch unentdeckte Leidenschaft, die dann da drin lag, wirklich auch Musik zu machen. Ja. Genau, und dann fing das halt irgendwie alles so an. Und apropos Guitar Hero, Band Heroes, Band Hero? Nee, Band.
Rockband.
Genau. Ja. Das ist bei uns Silvester all die letzten 10 Jahre irgendwie gefühlt der Klassiker gewesen, dass wir alle hier tatsächlich hier nebenan in dem anderen Büro, in dem wir gerade sitzen, ja, haben wir da, 50, 60 Leute auf dieser ganzen Etage hier, wo wir gerade sind.
Ja.
Und haben wir dann unsere PA aus dem Proberaum geholt, Rockband angeschmissen.
Ja.
Aus so einer Holzpalette irgendwie so einen Drum-Riser gebaut, die Drums da drauf geknallt und das hat sich irgendwie all die 10 Jahre einfach durchgezogen, dass wir ja an Silvester immer mit PA Rockband ballern.
Geil.
Und das ist so ein bisschen ja unsere Silvester-Routine immer gewesen.
Genau, das, was für andere Leute das Raclette machen, ist dann für euch Rockband-Spiel so, ne? Okay, also heißt, du hast dieses Starter-Kit war dann eine SG, hast du gesagt, so.
Genau, ne? Genau. Harley Benton SG war das ja so eine Weinrote Cherry.
Ja, der Klassiker. SG, ja. Mit dem krassesten High-Gain-Verstärker, den man sich mal ausmachen
kann. Die existiert irgendwo noch im Elternhaus unterm Bett. Ich immer gesagt habe, irgendwann bewahre ich mir die mal auf für ein Videodreh oder so.
Ja, die erste irgendwie will man die erste dann doch behalten. Yeah, so, ne? Ich weiß auch, ist die erste Gitarre, die. Das war auch eine SG, die ich hatte, das weiß ich noch. Mhm. Also die erste eigene, eine Epiphone SG. Und die liegt jetzt im Musikshop Axel komplett auseinandergeschraubt, irgendwo in der Ecke. So komplett auseinandergefügt. Mhm. Und. Ja, wartet darauf, dass ich sie irgendwann verbrenne. Wahrscheinlich so, weil die ein sehr tristes Dasein einfach so, ne, pflegt so, ne? Mhm. Was war dann erst, was hast du dir danach geholt? Was war dann so das?
Danach tatsächlich die SG Firebrand. Die alles hat klar. Mein Gitarrenlehrer mir damals geschossen, weil ich zu der Zeit jetzt auch noch nicht so bewandert war und wusste, ne, was brauche ich, was stelle ich mir vor. Ich war halt SG irgendwie gewohnt. Mhm. Genau, hab mir dann die Firebrand, die hat mein Gitarrenlehrer mir bei eBay geschossen. Mhm. Die ist halt dann, ich glaube, die ist von aus dem 80er.
Wollte ich gerade sagen, ja, so genau. Es gibt so End-70er, Anfang 80er Modelle, so genau. Mhm.
Und das war halt dann tatsächlich meine erste wirklich schöne, gute Gitarre, die ich auch bis, glaube ich, fast 2017 oder so auch auf allen Alaska-Shows und so gespielt hatte. Mhm. Bis mir irgendwann mal so ein bisschen bewusst geworden ist, ich muss dazu sagen, ich bin nie so der Gear-Nerd oder so gewesen, dass die Clean Sounds und so, die wir halt dann auch, wir haben uns im Studio halt auch immer dann mal eine Strat ausgeliehen oder ne, eine Telecaster.
Ja.
Und was halt einfach passend zu den Clean Sounds war, die wir so gefahren haben zu der Zeit. Dann habe ich halt irgendwann mir gedacht, warum spielst du eigentlich diese SG Gibson für diese sahnigen, stratigen, klirrenden, ne?
Ja.
Clean Sounds live.
Ja.
So. Und dann hatte ich von meinem Gitarrenlehrer die Telecaster, die auch hier hängt.
Mhm.
Und hab die halt mal irgendwann angefangen, auch live zu nutzen. Das war einfach ein ganz anderes Level.
Ja, und voll.
So bin ich halt dann irgendwann tatsächlich auch auf den Trichter gekommen, okay, eigentlich ist die Gitarre meiner Träume und die eigentlich alle Sounds, die ich so mag, ich liebe halt, ne, von, wie wir auch gerade über Muse gesprochen haben, und so die absolut ballsy Riffs, die von der Strat aber auch einfach irgendwie nur kommen können.
Ja, klar. Ne,
über die absolut sahnigsten Clean Sounds,
so
dass ich dann jetzt vor... Ich glaube 2020 mich dann im Sommer mal dazu entschlossen habe, mir eine Strat zu kaufen.
Mhm.
Das war dann die Vintage Strat, die American Original, die 60s Serie.
Ja.
Weil ich eigentlich auch immer ein super, ist sowieso ein Thema bei mir, der absolute Vintage-Fanatiker bin.
Mhm.
ja, musste ich mir natürlich eine Vintage-Gitarre kaufen. Ich habe es ein bisschen bereut, weil einfach so, als ich die im Proberaum an meinem Marshall hatte, dann gemerkt habe, was Vintage ist.
Genau, was brummt denn hier so?
Und ich muss, so, ich muss dazu sagen, die Gitarre im Studio war der absolute Traum.
Klar.
Genau das, was ich mir auch vorgestellt habe. Die Vintage-Pickups da drin und so, so einfach ideal für das, was ich so auch bis heute eigentlich mache und mag. Aber der Proberaum und auch dann die Vorstellung an live mit dieser Gitarre hat es mir dann echt irgendwie so ein bisschen genommen.
Ja, weil der Druck wahrscheinlich auch ein bisschen dann doch halt irgendwie fehlt, so, ne?
Und ja, ja.
Klar, das ist, also ich weiß genau, was du meinst. Das
ich bin auch tatsächlich unser Sänger und Drummer hassen mich dafür. Ich bin kein Noise-Gate-Typ. So.
Ich auch
also, nicht. Es ist nicht mein Ding. Wenn die Gitarre brummt, dann brummt sie.
Ja, genau.
So.
Und ziemlich voll brummt halt so, ne? Das ist, ja, das ist klar.
Ja, und das war halt bei der Gitarre dann doch, also ein 60er-Nachbau, ja, mit Musik von 2020 ist dann manchmal im Studio eine coole Sache, aber auf der Bühne für das, was wir gemacht haben oder auch mit Florian jetzt machen, nee, da habe ich mich dann schnell von verabschiedet und hatte dann irgendwann eine Ultra in der Hand.
Mhm. Die ist echt gut.
Und ich muss sagen, ich habe noch nie so ein durchdachtes, in der Hand liegendes, geniales Instrument gehabt. So, und
ja.
Mit der bin ich super, super happy.
Die eierlegende Wollmilchsau. Ich gucke gerade auf sie. Neuestes Pickups dann halt drin. Genau, so, ne? Genau. Dann der berühmte, man liebt oder man hasst ihn, der S1-Switch. So. Ja. Ja, ist so. So. Ne? Womit man noch schön die Zwischenposition out of phase schalten kann. So.
Yeah.
Und einen blauer Switch hat die aber nicht. Ne? Den hat sie nicht. Nee.
Nee.
Den, aber ansonsten, ich muss wirklich gestehen, so, das ist so, die hat, ich habe kurz gehört, welchen Sattel die hat. Jetzt kommt hier der Nerd Talk. die Ultra Strat oder die Ultra Strat, keine Ahnung, wie man ausspricht. Damit ist Fender so ein bisschen in diesen, ja, was heißt Consumer Market reingegangen. Die sind damit so in diesen Player Market reingegangen, so, weil die gemerkt haben, es gibt super viele andere Companies, ob das jetzt Sir, was auch immer ist, so, die echt geile, also weißt du, die so geile Studio und geile Live-Gitarren anbieten, so, die einfach alles irgendwie können, mit einer sehr durchdachten Schaltung und sowas, die einen sehr angenehmen Griffbrettradius haben, die einen anderen Neckjoint und sowas haben, so, die so ein bisschen mehr einfach geil an der Hand liegen, und die kosten ja auch nicht wenig, so, die liegen ja irgendwas bei über 2, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, so, ne, also das ist so.
Gerade kratzen gleich drüber, ja.
Genau.
Tatsächlich.
Ne? Und ich fand die auch mal ziemlich gut verarbeitet eigentlich auch so. Also auch kein Vergleich irgendwie so zu früher, zu diesen American Standard Serien oder sowas.
Ja. Nee, kann man wirklich nicht vergleichen.
Genau. Und die kostet halt mittlerweile so viel, hat man früher in der Custom Shop gekostet.
Ja,
so. Also,
nee, ja, ist richtig.
So, das ist richtig. Ich meine, Custom Shop, wie gesagt, mittlerweile auch Preise von jenseits von gut und böse. Aber am Ende des Tages finde ich halt auch, das ist halt so eine Gitarre, die nimmst du auch gerne mit, also auch wenn die 2000 Euro gekostet hat, aber das ist so, du willst die halt irgendwo mit hinnehmen, so, ne?
Ja.
Wenn du jetzt deine Custom Shop Strat irgendwie, ich weiß nicht, für irgendwas 4.000 oder 5.000 Euro hast, dann denkst du dir ja so, ah, lieber nicht.
Da bin ich auch so, raus, ja.
So, das,
ich verstehe den Sammler Drive dahinter, aber am Ende, weiß ich nicht, will ich mich auch nicht davor scheuen, irgendwie das Ding auf die Bühne voll geschwitzt durch die Gegend zu schmeißen. Und,
voll bis das Ding ja spielen, so, ne?
Richtig, ja.
So, das ist ja, und deswegen, ich find's ultra, also wie gesagt, da hat Fender was Gutes rausgebracht. Ja, also ich spiele die auch immer gerne so, wenn ich meine so Service habe, denke ich mir auch, ja, die sind echt cool.
Finde ich auch, und ich finde halt auch, ich habe halt auch den, wovor ich Angst hatte, war halt der Vergleich dann zu der Vintage.
Mhm.
Ja. Gerade im Studio haben wir es dann auch probiert und man muss sagen, man hört es kaum. Also kaum bis gar nicht.
Nein.
Also es ist halt das Typische, genauso wie Thema Camper und alles. Ne?
Ja.
Die Unterschiede sind marginal im Studio, ja, da hört man natürlich bedingte Dinge. Aber wir waren halt auch an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Vintage hat vielleicht ein bisschen mehr Höhen.
Mhm.
Ja, dann nehme ich ein EQ und drehe mir die Höhen da rein, die in meiner Ultra gerade fehlen. Also,
weißt du, am Ende finde ich, das sind wirklich so Vibe-Geschichten. Also ich finde, das hat auch viel damit zu tun, wie man recordet zum Beispiel.
Ja, auch,
also ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagst so, du spielst im Blues-Trio als Beispiel, so, ne, und dann willst du eine Blues-Scheibe aufnehmen, dann würde ich sagen, dann gehst du mit deinem Blues-Trio in ein Studio, wo ihr live im geilen Raum seid und dann zockt ihr das ein.
Ja.
Und dann hast du natürlich für den Vibe auch kein Camper oder sowas, sondern dann hast du dein, wie heißt es, dein Deluxe Reverb oder ein Super Reverb voll aufgedreht, so, ne? Hast dein geiles, irgendwie aufgerolltes Kabel noch irgendwie, weißt du, so ein Vintage-Kabel noch dabei. So, und dann willst du jedes Knacken, jedes Brummen mal irgendwie hören, weil das passt dann einfach dazu, so, ne? Und dann sagst du auch so, ey, weißt du was, ich will jetzt hier meine noch Abigail Ibera Pickups, das ist eine ehemalige Fender, wenn es, also ich klemme nur auf, ist eine, die vor ein paar Jahren war die noch die älteste Mitarbeiterin bei Fender, die die Pickups noch handgewickelt hat. Mhm. Handwickeln heißt übrigens bei Fender auch, wenn da steht dann immer Hand Wound dann bei oder Hand Wound. Ist Wound Wound? Ah, Wound, so sorry, genau. Mhm. Wound ist die Wunde. Wenn das Handwound ist, heißt das, dass die auch jetzt nicht die Spule natürlich per Hand da drauf wickelt, sondern die führt die auch nur an der Maschine lang so. Ne? Also das, ne, aber die, das ist eine Person, die an der Maschine lang führt. Und dann gab es noch eine Zeit lang halt immer noch so diese Abigail Ibarra Pickups. So. Und dann stand hinten unter den Pickups dann drauf quasi von ihr unterschrieben. Mhm. Und die haben mittlerweile aus dem Sammlerwert, weil die alte, Entschuldigung, ich glaube, das schneide ich eigentlich. Ich meinte, die alte Frau und so, ne? Mann, ey, sorry, für Gott. Ich meine, weil die alte...
Der Pott lebt.
Genau, der Pott lebt. Ne? Weil die alte da, weil die einfach da irgendwann in Rente gegangen ist. So, ne? Nein, weil die einfach in Rente gegangen ist. Ja. So, ne? So, Punkt. Und mittlerweile kosten die Pickups echt viel. Aber was ich damit sagen will, ist, dann stimmt das für den
Weiber. Verstehe ich dann auch.
So, ja. Ne? Ja. So. Aber ansonsten denke ich mir auch so, wir hatten auch in der Band so, also, nee, wir hatten da gar keine Diskussion gehabt. Ich erinnere mich noch daran, das frage, nee, ich frage dich erst, was spielst du, was für ein Amp-Setting spielst du?
Mittlerweile tatsächlich Kemper, ja. Und vor einem Jahr umgestiegen, wider Willen, jahrelang, auch meine Bandkollegen alle haben gesagt, hol den Kemper.
Hol dir.
Alle Leute, die man getroffen hat, warum spielst du keinen Kemper? Ich habe immer gesagt, weil ich Kemper scheiße finde, weil ich Leidenschaft haben will, weil ich meine Röhrenamps da haben will, weil ich das geil finde, weil ich es gut finde. Ich meine, gut, Kemper kannst du auch mit einer Box connecten.
Klar,
ne? Weil ich das Feeling einfach mag. So. Das einfach, ist halt eine leidenschaftliche Sache. Genauso wie du sagst, wenn jemand einen neuen Blues-Trio spielt, dann möchte er die Höhen, die mir vielleicht nicht fehlen, weil ich sie im Studio als, ja, ich denke das, zerdenke das dann einfach nicht und denke in dem Moment halt, gut, ich bin halt irgendwie auch Künstler und Songwriter und identifiziere mich jetzt nicht ausschließlich durch meine Gitarre, sondern durch das große Ganze, was man mit dem Projekt halt dann irgendwie beisteuert.
Voll.
Da sind natürlich, ja, die Unterschiede halt groß und auch nachvollziehbar. Und bedingt durch die ganze Schlepperei. Und wie du siehst, habe ich mittlerweile auch reduziert auf einfach nur noch mein Whammy und mein Wah.
Mhm. Ey, reicht auch.
Und selbst das ist für die Live-Shows, die wir jetzt im Sommer gespielt haben, programmiert gewesen.
Mhm.
Auch damit habe ich mich anfangs echt schwer getan.
Mhm.
Und auch, ich muss sagen, die Programmierung von so einem Whammy und gerade das Wah, boah, das ist purer Aids.
Ja,
also, ein Wah zu programmieren, so dass du es so haben willst wie auf der Aufnahme für live, ist schon echt das Wahnsinn. Ne?
Nee, voll, weil also für mich ist ein Wah einfach so, und das ist einfach ein absolutes Feeling-Ding. So, wie du das setzt, wann du das schließt, wann du es aufmachst, so,
voll.
Und da den Regelweg dann zu
finden. Ich habe mir extra ein Expression-Pedal dafür bestellt und so einen Converter, der das halt zu MIDI und Automationsdaten konvertiert.
Okay, krass.
Damit ich halt quasi, weil das Wah ist halt, ja, kannst du halt nicht anschließen. Ne? Ist halt das klassische Dunlop.
Das CB 85, glaube ich.
Genau.
Ja, alles klar.
Mhm. Und ja, also das war auch eine Hürde, aber es war es am Ende halt wert, weil ich habe noch nie so frei, muss man auch dazu sagen, wir sind halt ein Duo plus Drummer dann auf der Bühne.
Mhm.
Das war auch das Hauptkriterium. Ich habe bei Alaska einfach immer eine riesen Tretmine vor mir gehabt, über 12 Pedale live, habe dann meinen Stepptanz veranstaltet.
Das war, ich auch immer.
Das war okay mit 5 oder 6 Mann auf der Bühne.
Klar.
Ne? Aber jetzt liegt da der Fokus auch einfach auf einem viel, viel mehr.
Voll, es sei denn, du hast einen Tag, der schaltet das für dich. So, das ist aber ein anderes so, ne? Aber klar, du musst... Ja. Also ich mache das in meiner Truppe halt auch. Ich habe auch, also ich liebe mein Board, ganz klar. Ja. So, ne? Ich schleppe das doch gerne mit überall.
Also wie Pokémon-Karten, sage ich immer. Ja?
Ja,
man sammelt diese Dinger.
Und so, ist einfach... Du schmeißt das auf den Boden so, ne? Und dann kommen die anderen und sagen, was hast du denn? Aber die anderen haben gar kein Board mehr. So. Die haben einfach, die haben Camper so. Ne?
Ja.
Und dann stehst du da und natürlich ist das halt irgendwie alles, klar ist das irgendwie oldschool, so, aber ich liebe meine Tretmine so. Ich habe Strymon-Effekte und so weiter, die liebe ich ja.
Big
und,
Sky, Blue Sky.
Genau, genau. Und das Morbius, die habe ich. Quatsch, das Timeline,
ja.
Genau, als Delay, Morbius und das Blue Sky. Dann halt irgendwie ein paar Zerra noch drauf. War es aktuell runtergeflogen, obwohl ich war es immer auch cool finde, aber irgendwie hatte ich keinen Platz mehr dafür. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall merke ich halt schon gerade die Striming-Geschichten, wenn du die halt irgendwie dann treten musst oder sowas. Und dann bist du halt irgendwie, okay, jetzt muss bei dem Song jetzt das Delay dann halt dann da drauf und merkst aber, fuck, ich muss erst den Verzerrer noch ausmachen und so, weil sonst, boah,
dann besser.
Ist, genau so, ne? Dann ist das natürlich alles so ein bisschen schwierig. Und das klappt halt, gebe ich dir vollkommen recht, wenn du noch einen zweiten Gitarristen zum Beispiel hast, weil dann kann man das besser timen. So,
ja,
ne? Aber bei einer Zwei-Mann-Kombo vollverständlich. So.
Ich hatte auch tatsächlich mal das traumatische Erlebnis, da haben wir auf dem Novarock gespielt in Österreich. Dass ein Kabel, im Nachhinein hat sich rausgestellt, dass ein kleines Patch-Kabel, um die Effekte miteinander zu verbinden, zu kurz produziert war, sodass der Klinkenadapter
also war nicht richtig, drin,
nicht richtig gegriffen hat. Ja, und ich hatte schon mehrere Shows lang immer wieder mal Aussetzer. Ja, ja, dann hast du da dein Pedalboard mit 12 Effekten drauf. Isolier diesen scheiß Fehler mal in dem Moment, wenn der beim Soundcheck nicht ist. Selbst wenn der beim Soundcheck ist, kannst du ihn nicht wirklich isolieren. Wir hatten nur einen Linecheck, fahren da 12 Stunden runter und nichts ging mehr.
Ja.
Nichts. Und bis wir dann irgendwann mit unserem FOH damals das alles mal auseinandergenommen haben, und der zu mir sagt, der Junge, guck mal, das Kabel ist zu kurz.
Mhm.
Der Stecker ist zu kurz produziert.
Ja.
Ja, weil what the fuck, Alter. Na, und ich habe das bestimmt über 5-6 Shows mit mir rumgeschleppt. Dann ging es mal kurz beim Soundcheck. Klar, Klassiker, die Show fängt an, geht wieder nicht.
Genau.
Und ich habe die Schnauze voll gehabt davon.
Kann ich verstehen.
Also jetzt in dem Fall war es nur ein Kabel. Ja, ist schon unwahrscheinlich, dass das jemand anders wahrscheinlich passiert, was echt bescheuert ist. Aber es gibt ja auch generell die klassischen Probleme damit, so mit dem Pedalboard. Und du kannst es nicht isolieren. Nein. Du machst dir noch die Mühe zu Hause. Wochenlang klamüserst du da rum und legst dir das Pedaltrain, was auch immer, alles
machst
zusammen.
Machst das schön so.
Machst dir dein Kletter drauf. Und,
genau. Ganz genau. Gehst mit einem Lappen nochmal drüber.
Richtig. Ey, voll. Und am Ende kannst du gefühlt beim Soundcheck mit einem Kabel mit einem Seitenschneider kommen, kannst alles durchknapsen, um irgendwie zu versuchen, das zu lösen, die Kabel zu ändern.
Ja, genau, es geht, weil du hast das alles so schön festgemacht, klappt natürlich nicht. Ich habe auch mal den Moment gehabt. So, ich hatte auch mal, mir ist mein Board auch mal komplett ausgefallen und da war ich zum Glück sehr routiniert, weil das Ding ist, ich werde mich, also wenn eine Show ist, dann bücke ich mich nicht und gucke jetzt, sondern ich merke, das ist ausgefallen, okay, aus dem Board rein, direkt in den Amp und fertig. Das ist natürlich aber doof, wenn du auf manche Effekte angewiesen bist.
Ja,
also
voll,
es gibt einfach manche Musikrichtungen, so bei uns in der Truppe machen wir da zum Beispiel so, ich bin gefühlt mittlerweile halt der Keyboarder geworden, so, ne? Und da mache ich halt so gerade, klar, mit den Strymen Sachen halt so fette Flächen oder sowas. Ey, wenn das Board ausfällt und ich spiele eine Single Note, aber da ist kein Delay drüber, dann klingt das echt extrem scheiße so. Ne? Und das ist halt echt doof so. Und das ist natürlich, ey, also wie gesagt, Camper ist natürlich in diesem Podcast auch ein sehr beliebtes Thema. Mhm. So, und ich bin
war auch schon vertreten, habe ich gesehen.
Bitte?
Sogar? War auch sogar schon vertreten.
Ja, genau. Ich hatte den Christian von Camper da, also der bei Camper arbeitet so, und haben auch viel Camper-Talk gehabt, so auch sehr nerdig so, ne? War echt cool. Und ich gehöre ja auch überhaupt gar nicht zu den Leuten, die sich über Camper abfacken, um Gottes Willen. Ich bin trotzdem nur Typi Röhre. So am Ende, also das liegt vielleicht auch daran, so ich, wie gesagt, wenn mir Camper mal einen Camper schenken möchte, würde ich den immer noch gerne annehmen. Nein, Gottes Willen. Vielleicht kaufe ich mal irgendwann einen, Gottes Willen. Also ne, ich finde, die Dinger sind einfach echt geil. So, das Einzige, was ich halt doch schade finde, ist so, und da bin ich dann vielleicht so ein bisschen oldschooler behaftet, ist dann schon, das ist genauso wie du es gerade meinst mit dem Ding so, ey, wenn ich live spiele, will ich einen Drummer hinter mir haben. So, ne? Und ich finde, was ich bei einer Band einfach geil finde, egal in welchem Kontext, ich muss jetzt keinen Marshall-Turm irgendwie à la Slayer da stehen haben, dass da, weiß ich nicht, 10, 4, 12er Boxen übereinander gestapelt stehen. Aber ich finde einfach ein klassisches Setup von einer Band geil. So, und das gehört für mich irgendwie zu einem Ampeg, SVT.
Der Kühlschrank.
Der Kühlschrank, natürlich, klar, genau. Mit einer 810er drunter. Und ob es jetzt irgendwie ein Fullstack Marshall oder sowas ist, was auch immer, ich finde das einfach geil. Ja. So, ne? Das ist halt so, da stelle ich
mich. Bin ich bei
dir. So. Und das ist durch Camper natürlich, also nicht, dass das verloren gegangen ist, weil dadurch positionierst du andere Sachen halt irgendwie. Klar. So, dann
ich meine, du kannst ja immer noch die Dummies da hinstellen für den Look.
Exakt, aber natürlich, kannst du alles machen so. Und das ist, wie gesagt, nur eine ästhetische Frage. So. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde das bei manchen, also ich bin halt auch ein Typi, wenn ich im Publikum stehe, dass ich das cool finde, einfach nur nicht zu gucken, aber spielt der jetzt einfach so, ey, ich finde das geil. So, wenn ich jetzt, nehme mal Rage Against the Machine zum Beispiel, klassisches Band-Setup so, und Tom Morello wird auf, also solange es diese Band noch geben wird, wird er immer mit seinem Grammy 1 noch da vorne stehen und das rauf und runter treten. So, ne? Aber so aus soundtechnischen Gründen kann ich das total nachvollziehen, dass man natürlich sagt, so einfach aus der Einfachheit halber so, ey, ich nehme jetzt Camper mit, weil du hast überall den gleichen Sound, so um Gottes Willen.
Also. Ja. Ja, allein und auch fürs Touring ist es halt einfach easy, ne? USB-Stick, Gitarre irgendwie rein und dann bist du ready,
ja,
so, wenn du vor Ort den Camper hinstellen
lässt. Ja, und mittlerweile ist das ja auch echt oft so, dass viele Venues einfach auch einen Camper am Start haben, so, weißt du, so, und dann musst du so, keine Ahnung, so, du musst noch nicht mal deinen Camper mitnehmen oder sowas, so, ich meine, ist abgefahren, hast einen Stick dabei, das hast du ja easy, dann passt das schon. Und ich würde auch niemals sagen, so, keine Ahnung, dass jetzt Camper sich, natürlich haben die schon durchgesetzt, aber es wird auch immer noch Röhrenverstärker geben. So,
definitiv.
Das, also das
hoffe ich auch,
natürlich, um ehrlich zu sein. Also, klar, also das, dass es sei denn, die EU verbietet dann irgendwann, dass man sagt, die Röhren, so, das ist jetzt hier, das können wir nicht mehr machen, so, ne? Das kommt natürlich auch noch so, die da oben machen was, weil, nee, das wird es immer geben, weil das gehört einfach so zum Gitarrending mit dazu, so einfach ein Röhrenamp zu haben. Ja. So, genauso wie es Tretminen geben wird. So. Ja. Keine Ahnung, ich meine, ey, habe ich auch schon tausendmal gesagt, wie alt ist eine Gitarre in ihrer Ursprungsform? Ja, und das Ding hat sich eigentlich kaum verändert. Also, natürlich immer so ein paar Features, aber im Kerngedanken ist das Ding gleich. Ja. So. Von daher.
Da bin ich voll bei dir.
Nee, ich bin da also auch so mit diesen. Genau, das wollte ich, glaube ich, genau, das wollte ich noch kurz erzählen, wo wir gerade mal beim Recording nämlich auch waren. Ich habe damals auch, als wir unsere Scheibe aufgenommen haben, habe ich auch nur, wie heißt es, mein Gott, wie heißen die Spuren nochmal, die ich aufgenommen habe? Die Eispuren, so genau, einfach nur die Ei und durch den Camper gereampt und fertig so. Und bei der Mucke, die wir machen so, ist das, also du hörst es einfach nicht, also ohne Scheiß so, ne? Ich habe irgendwie mein Amp auch mitgenommen so und ich habe ein Custom Audio und ich liebe dieses Teil, der hat einen richtig geilen Sound so, ne? Für live ist das ein Killer Amp so, ne? Und mir ist es aber egal, weil du kannst das Ding nachbauen so und ob jetzt, keine Ahnung, so, das ist dann nur für meinen Kopf, dass ich vielleicht sag so jetzt bei der Aufnahme, ey, da ist jetzt mein Custom Audio zu hören. So, aber ob das jetzt mein Custom Audio ist oder irgendwie ein 50-on-50 Preset oder was auch immer, das ist ein Zusammenspiel aus allem so, deswegen, das...
Voll, ne? Nee, wir hatten das ja auch extrem, wie ich gerade schon erwähnt hatte, als wir auch Gitarren gemietet haben. Wir haben uns natürlich auch Amps gemietet, ne?
Ja.
Ich bin halt auch einfach riesen The Edge U2 Sound Fan. So, ne? Ist auch, glaube ich, nicht zu überhören in meinem Spiel oder in meinem Sound.
Ohne Scheiß, das stimmt. Ohne Witz, das wollte ich sogar auch sagen. Also jetzt wurde, weil das höre ich immer diesen Delay-Geschichten oder sowas so oder halt so die Sachen, die.
Gute Dotted 8 Delays.
Ganz genau so, ne? Das ist aber, ey, ohne Scheiß, es gibt Leute, die sich über The Edge von U2 abfacken oder generell über U2 abfacken, so, ne? Man kann sich gerne über Bono abfacken, so. Der Typ ist auch special. So.
Ich verstehe, genau. Special ist der richtige Begriff.
Ja. So, aber trotzdem, die haben auch geile Songs gemacht. So. Also, so,
ich liebe diese Band, ja.
So, also, das ist am Ende ist immer noch U2.
Ja. Eine riesen Inspirationsquelle schon immer für mich gewesen, von klein auf eigentlich irgendwie immer, ja, unterbewusst mitgenommen.
Ja.
Die Eltern, die guten Live-Übertragungen geguckt haben an Silvester,
ja, und so, war immer schön, ne?
Das gleiche ist bei mir Coldplay, das ist auch eine Band, das ist einfach heiß umstritten, ja. Also, es ist am Ende alles Geschmackssache, aber es sind halt beide einfach absolute Pioniere, ja.
Natürlich.
So auf ihrem Gebiet, vollkommen.
Ja, das hast du, also allein mit diesen ganzen, das sind ja, glaube ich, so, und das ist ja auch in diesem, ob das jetzt irgendwie, ob das im Metalcore oder was auch immer jetzt gerade ist, so was so in der härteren Musikrichtung gerade ist, das sind diese Delay-Gitarren, die du halt irgendwie super viel hast. Ja, so, klar, ne? Und die, wo kommt das am Ende her? So, das kommt am Ende ganz viel von U2 zum Beispiel. So,
ja,
ne? Oder auch von Coldplay, dass du so viele Flächen einfach machst.
Ja,
so,
ja.
Das haben Leute gemacht, die das schon seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren so mittlerweile.
Richtig,
machen,
ja.
Ne? Definitiv. Also U2 noch länger sogar.
Ja, ist ja, schon ja tatsächlich. Ja. Coldplay ist ja noch relativ jung sogar, ne, muss man sagen.
Ja, glaub, wenig Ende einfach. 90er. Genau, irgendwelche Single-Notes zu spielen, so, keine Ahnung, so, wenn ich hier an YouTube muss ich oft, oder den spiele ich manchmal ganz gerne, obwohl der Song hat ja eine echt krasse politische Message, ist ja Sunday, Bloody Sunday, und die Chords sind einfach echt cool, so, ne, und da passiert eigentlich nicht viel, so, ne, aber trotzdem ist
ja,
das
stimmt, ja, das gleiche Beispiel ist Where the Streets Have No Name, den haben wir tatsächlich mit Flo ja jetzt im Sommer auf den Shows auch gecovert,
ja,
weil, ja, wir hatten halt irgendwie 4 Songs raus und mussten halt 30, 35 Minuten Set vorbringen. Gut, dann setzt man sich zusammen und sagt, okay, was covern wir?
Ja.
Ne? Mhm. Und da ist die Wahl halt tatsächlich auf den Song gefallen. Doch relativ ungewöhnlich, würde ich auch sagen. Hat man auch natürlich in der Audience gemerkt, dass viele irgendwie den Song halt teilweise gar nicht kannten.
Jo.
Mhm. Ne? Da war natürlich auch ein bisschen jüngere Generation dann. Also das heißt jüngere Generation, aber ich sag mal Generation Z so mit dem Publikum. Ne, das war eine lustige Erfahrung. Aber ja, der Song basiert halt auch irgendwie auf, ja, einem Riff.
Ja. Und das kannst du so weit fächern bis zum
Gehen. Aber es ist so emotional, finde ich, wenn man sich darauf einlassen kann. Das ist halt einfach, das ist halt, finde ich, das, was mich daran noch so inspiriert. Das muss man halt erstmal schaffen, mit einem Griff irgendwie, ne, 4 Minuten durchzuziehen. Und der Song ist so emotional bewegend für mich persönlich. Ne?
Ja.
Also, das ist halt das, was, finde ich, diese Band oder diese Vibes halt auch ausmacht.
Wer sind denn, aber das ist noch ein gutes Stichwort, wer sind denn noch so deine Guitar Heroes?
Ich glaube tatsächlich, früher war ich riesen Him-Fan.
Echt? Wille Wallo?
Tatsächlich, also in meiner Skater-Emo-Phase. Mega-Fan gewesen, riesen Flagge von denen in meinem Zimmer gehabt. Und so.
Hast du die mal live gesehen?
Ja, tatsächlich auf der Farewell-Tour. Okay. Vor, gar nicht so lange her. Ne?
Nee, ist doch schön, ist noch gar nicht.
2019, glaube ich, müsste das gewesen sein. Hm? Habe ich die in Tilburg in Holland gesehen. Weil alles andere schon sold out war.
Ja.
Echt mega Show, ja. Also.
Das erste und letzte war dann wahrscheinlich dann da, oder was?
Genau,
oder?
Okay. genau. Ich meine, der ist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, mit seinem Wie unterwegs.
Okay.
Klingt irgendwie wie Him. Holt mich jetzt aber auch nicht mehr so ab, aber ich glaube, das hat auch bei mir natürlich ein nostalgisches Gefühl mit dazu, dass wenn man die Songs hört, die man mit 10 gehört hat oder mit 12,
ja, voll.
Ne, dass der gleiche Stil irgendwann halt auch langweilig wird. Ja. Aber genau, um auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich halt Linde, ja, also der Gitarrist von Him, dadurch, dass ich die viel gehört habe.
Ja.
Gerade die ganzen Solos, dieser Rock-inspirierte Solo-Stil, den der so gefahren hat mit den super brezeligen Distortion-Sounds.
Ja, wollte ich gerade sagen, das stimmt.
Aber halt irgendwie trotzdem gefühlvoll. Und das war so ein bisschen immer die Vene. Ich war nie so der Tech-Nerd, der irgendwie auch gesagt hat, boah, Shredden und Sweeps und was immer.
Noch ein Sweep.
Das war nie so meins. Ich habe mich auch mal damit befasst, zu dieser Escape the Fate-Zeit und so. Das war nie meins, das hat mich nie komplett abgeholt, vor allem nicht selber es zu spielen. Ich war immer irgendwie schon weniger als mehr auf der Gitarre und halt dafür versucht, würde ich mal sagen, gefühlvoll zu bleiben, gefühlvoll zu spielen. Das war immer das, was mich irgendwie abgeholt hat, und das hat Him halt damals mit diesen brachialen, aber emotionalen Gitarrensolos irgendwie für mich immer geschaffen.
Die haben ja auch einige Hymnen gehabt. So, ne?
Ja, tatsächlich.
Jetzt kommt so eine Art Dad-Story. Ich habe Him sage und schreibe 2005 live gesehen, einmal. Und zwar bei Rock am Ring, es war mein erstes Rock am Ring.
Krass.
Genau. Auf der Mainstage haben die gespielt. Und pass auf, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war. Es war auf jeden Fall Him, und davor, danach haben sie Used gespielt. Mhm. Kannst dir also vorstellen, weil es gab für diesen Tag auch noch Tagestickets, was da los war, weil ich wollte, also ich hab Bock gehabt, mir die anzugucken, aber ich stand eigentlich für einen ganz anderen Act da. Ich weiß gar nicht mehr, wer danach als Headliner gespielt hat. Und dann haben Him und The Used gespielt, und ich wurde fast kaputt gequetscht von, also wirklich, da muss man, also es waren vermehrt weibliche Fans einfach dann da, und dadurch, dass es sehr viele Tagestickets für diesen Tag noch gab, war natürlich, weil The Used und Him halt sofort hintereinander gespielt haben, war extrem viel Traffic von. Ja, ich war auch ein Teenie, und da waren halt sehr viele Teenies einfach dann da. So. Und da ging es ab. Also, es war crazy. Also wirklich komplett crazy.
Das Lustige ist halt, wo du gerade diese beiden Bands nennst, ich habe Him tatsächlich damals schon gesehen. 2007. Da war nicht diese Project Revolution Tour mit Him, The Used.
Schau an.
Nerd, das war damals Pharrell Williams.
Ey, die hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, weil Nerd waren richtig geil.
The Bravery, das war so eine Indie-Band, die damals auch so Tony Hawk, Underground, The American Wasteland, Soundtrack, irgendwie haben die so ein bisschen ihren Fame gehabt zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob es sie überhaupt noch gibt, so eine Indie irgendwie. Und noch jemand. Linkin Park war der Headliner.
Wow. Du hast Linkin Park gesehen?
Genau.
Wow, herzlichen Glückwunsch.
Und das war mein zweites Konzert überhaupt. 2007. In Düsseldorf.
Krass.
Wie heißt die Arena nochmal da? Messe ist das, ne? Messe Düsseldorf, glaube ich, einfach.
Ja, es gibt jetzt ja diesen ISS-Dom mittlerweile, aber den gab es, glaube ich, damals noch nicht, glaube ich. Und,
ich glaube einfach Messe Düsseldorf.
Ja, wahrscheinlich. Und ansonsten wäre es mal die ehemalige Philips-Halle, jetzt ist es ja die Mitsubishi Electric Hall. Dafür
ist
es auch Messe, okay. Ja.
Ja, und dieses Line-Up, einfach allein diese Zusammensetzung.
Voll.
Also von Linkin Park über Pharrell Williams auch einfach.
Ey, also ich fand, ich weiß noch, wie hieß dieser eine Song, den ich von Nerd immer kannte? Das war, glaube ich, Rockstar, glaube ich, genau. Den fand ich immer ultra geil. Und das ist ja auch so irgendwie super Oldschool-Hip-Hop gewesen. Gitarre dabei, Schlagzeug dabei, Pharrell Williams so, ne?
Durch die Bank durch, ja.
Voll, so, ne? Und da waren die auch noch so richtig, glaube ich, ein bisschen trashig auch noch fast so. Weil da waren noch viel mehr verzerrte Gitarren so. Und ich fand Nerd richtig, was für ein Line-Up, ey. Also weil vor allen Dingen, weil The Used ist halt so richtig Emo halt gewesen so, ne? Und ich habe auch noch ein Album von denen zu Hause, weil ich fand diesen Song The Taste of Ink immer total geil. Also
mega,
finde ich auch immer geiler Song. So, ne? Und Him ist halt klar, ist eine fette Band auch damals gewesen so, und die haben natürlich aber auch dementsprechend, also Wille Wallo hat natürlich so eine Aura, der hat natürlich auch ein Publikum angezogen.
Ja.
Das ist natürlich auch so. Ne?
Schön immer mit Kipper auf der Bühne, mit seinem Teppich da und so.
Genau, so, ne? Das ist so ein bisschen auch so diese Jackass und Viva La Bam-Zeit gewesen.
Das war so, auch
so
meine Welt. Ja.
Voll. Ich hab das auch so durchgesuchtet damals so, ne? Das ist auch richtig witzig. Ich meine, ich bin auch auf CKY total eingestiegen. Die finde ich bis heute noch ultra geil.
Heftig, so, ne? Eine der geilsten Bands überhaupt, ohne Scheiß.
Wahnsinn. Wirklich. Ohne Scheiß. So, ich finde es krass, ich habe die auch mehrfach live gesehen, so, ne? Mhm. Und auch einmal sogar, wo Bam Margera auch dabei war, witzigerweise.
In Köln?
In Köln, ja. Ja. Das gibt es jetzt nicht mehr. Im Underground,
ja. Ja, da war ich auch.
Krass, ey. Wie
witzig ist das denn, ey? Da haben wir Bam Margera noch, da gibt es zwei Geschichten für. Da haben wir Bam Margera im Music Store in Köln noch,
okay.
Wo der damals in der Innenstadt noch war. Über mehrere Stockwerke im Music Store getroffen, natürlich Foto gemacht und so. Ich habe wie bei der Bam, ich weiß nicht, wie oft gesuchtet und manchmal auch ein bisschen zu ernst genommen.
Ja, klar,
wir haben auch so scheiß Jackass-Videos gemacht und so. Ja, man hat den Lifestyle halt auch irgendwie adaptiert.
Voll.
Und aber halt auch diese Parallele, auch Turbo Negro und so, diese Bands, die da immer drin waren.
Hammer,
unfassbar toll. Geil. Das war einfach so diese Ära.
Wir kommen gerade von. An der Stelle nochmal Rest in Power. So,
jo,
ne?
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch Turbo Negro mit dem neuen Sänger. Nee, gar nicht. Wir haben Henk van Hell, der hat ja sein Solo-Projekt gehabt.
Okay, ja, genau.
In Essen gesehen. Das Turok?
Nee, dann hat er wahrscheinlich im Dings. Also, entweder hat der Turok gespielt
sondern oder aber Don't Panic. Unten.
Hat er. Also eins von beiden so. Das wird. Nee, wahrscheinlich im Don't Panic, gehe ich mal stark von aus. Das passt, glaube ich, mehr.
Das war nämlich noch ein, zwei Jahre, ja. Bevor der jetzt verstorben
der ist. Ich glaube, letztes Jahr ist er verstorben.
Und das. Ja, kann sein.
Ja, ziemlich. Ich glaube, 2021.
Und das Geile daran war halt völlig unerwartet, dass der natürlich auch 3-4 Turbo Negro Classics gespielt hat. Ne?
Ja.
War Hammer, ey. Aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei der, genau, wir haben Bam Margera in Music Store getroffen. Und ich habe tatsächlich seit dieser Show im scheiß Underground Tinnitus.
Echt, wirklich?
Von der Seekerweich-Show, ja. Und wir standen direkt ganz vorne links vom Monitor vor dem Gitarristen, der auch einfach nur 3 Saiten auf seiner Gitarre immer hat, einfach weil er es kann.
Voll. Hm.
Alle anderen braucht er nicht für seine Power Chords.
Stimmt.
Und ja, seit dieser Show habe ich Tinnitus.
Boah, abgefahren. Und aber Tinnitus ist echt scheiße so. Ich weiß aber auch, die Show war auch brutal.
Tag Gehörschutz, Leute.
Also ja, also, ja, doch, das muss man, also
ehrlich,
wirklich.
Seitdem jede Show in ihr alles.
Also wirklich, das muss man.
Investiert das in eure Ohren.
Ja, das ist, man hat nur einmal ein Gehör. Wir werden eh alle nochmal, also du wirst im Alter eh noch tauber so, ne? Und deswegen. Aber ich weiß, die Show war wirklich extremst laut. Das ist auch schon echt was her. Und ich hatte die davor, hatte ich die mal CKY im Prime Club. Das ist jetzt das Luxor. Früher hieß das der Prime Club. Die Leute, die Stromberg kennen, da gibt es auch eine Stromberg-Folge mal in diesem Club, nehme ich. Und da habe ich den Prime Club gesehen. Auch richtig krass so, weil ich einfach mega Bock auf CKY halt immer hatte. Dann letztes Mal nicht da im Underground und der Sänger ist auch gar nicht mehr am Start. Die haben sich ja komplett mittlerweile umformatiert. Die haben einen neuen Sänger mittlerweile auch so. Und der Sänger hat ein eigenes Projekt, was total, also hört sich 1-2 Jahre an wie CKY so, ne? Aber ich fand, diese Zeit fand ich echt immer total abgefahren, weil da Himja total am Start war bei Viva La Bam und bei Jackass und so, oder mehr bei Viva La Bam halt genau. So. Und das war irgendwie so eine, das war unser, ja, weiß ich nicht, was die Kids jetzt haben, aber das war genau unser Ding damals. So,
ja, ne?
So was die Amis da so gefeiert
haben. Selbst halt teilweise auch so ein abgespaceden Kram wie Dimmu Borgir oder sowas,
stimmt,
was
genau,
da so
bei
war.
Stimmt,
ne? Da waren auch so Tracks bei CKY.
Weil Bam Margera ja immer auch Bock auf dieses Skandinavische dann nämlich auch hatte, dieses Black Metal und sowas und Death Metal und so fand er total cool. Stimmt, genau, der Bruder ist ja auch der Jazz Margera.
Das ist der Drummer,
der
Drummer von
genau. Der irgendwann, das habe ich nämlich auch mal gesehen, weil Jazz Margera war früher auch so ein, weiß ich nicht, so ein Hämpfling, aber der ist irgendwann so richtig nach seinem Vater gekommen. So, ich habe irgendwann eine Show dann gesehen, dachte so, Alter, der sieht mittlerweile aus wie Phil Margera. Also richtig, richtig krass so. Ja, und genau, ich habe zweimal Bam Margera gesehen. Einmal bei dem CKY-Konzert, davor aber bei Rock am Ring, auch bei Billy Idol, da stand er auch Backstage. Oder stand er so neben der Bühne, das weiß ich, das habe ich damals noch gesehen.
Von Billy Idol hatte er auch immer einige Tracks. Ne?
Genau.
Billy Idol habe ich auch gesehen mit meiner Mama zusammen.
Echt?
In Köln vor auch gar nicht so lange her. Das ist 2018, glaube ich, oder so.
Ey, Billy Idol, der Typ ist immer noch am Start und
voll,
Billy Idol
voll.
Hat Steve Stevens an der Gitarre und Steve Stevens Typ
der war auch
ist.
Dabei,
also, Steve Stevens ist
krass. Krass, ja.
Der ist zwar ein Endorsement-Hopper vorm Herrn so, aber der Typ, der spielt, ey, wirklich, der spielt alles. So, gib dir eine Flamenco-Gitarre in die Hand und der Typ spielt dir einmal Flamenco. Steve Stevens ist krass. Also Leute, wenn ihr Steve Stevens nicht kennt, der Typ hier, der kann das auf jeden Fall. Nee, Billy, das ist eine geile Connection. Haben wir uns also, wann war das? 2008, glaube ich, war CKY, meine ich. Oder 2009.
Boah, das weiß ich
Das ist schon lange her.
Das musste ich nachgucken, ne? Ich habe irgendwo auf jeden Fall noch das Ticket davon, ne?
Oh, das habe ich auch noch irgendwo, definitiv. Ich habe auch noch ein T-Shirt dann davon, so. Und nur die coolen Leute wissen natürlich, was CKY bedeutet, so, ne? Das, wir sagen das nicht. wir wissen das so, ne? Ich hör die auch immer noch echt super gerne im Shop. Weil die haben zum Beispiel, die haben so ein Best-of-Album mal rausgebracht. Nee, oder mal so eine Sonderedition von der Volume 1, glaube ich. Und da ist dann nochmal so ein kompletter Live-Mitschnitt dann noch dabei. Und der Live-Mitschnitt ist einfach richtig geil.
Wo war das? Ich kenne das, ja.
Das ist also,
weißt du, wo das war in den Staaten, die Show?
Nee, weiß ich leider nicht. Der Sound ist ultra geil so und vor allen Dingen sind die Songs auch richtig geil gespielt. So. Und ich finde, ich finde CKY einfach.
Da steigen irgendwie nicht viele hinter, vor allem wenn man die Band jetzt halt entdeckt und hört. Ich kenne viele, die sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Warum feierst du das?
Ja, weil die Gitarren-Sounds sind immer so ein bisschen abgespaced. So. Ich weiß noch damals, dass ich meinem Gitarrenlehrer, den Jabba, ganz liebe Grüße nochmal an der Stelle, ich habe dir sehr viel zu verdanken. Dem habe ich damals gebeten, bevor das noch so diese File-Sharing-Klamotten gab, so LimeWire und hast nicht gesehen, dass er mir ein Album runterlädt. Ja, genau, so, ne? Wo man sich halt so Sachen runtergeladen hat. Und da wollte ich, dass er mir ein Album von denen runterlädt. So. Und das hat er dann gemacht. Und dann hat er sich angemeint, so, ja, das ist irgendwie voll komisch, die Mucke. Weil die Gitarren-Sounds irgendwie komisch sind, so, ne? Und aber der Gitarrist auch von Sticker, der Lead-Gitarrist, der immer noch da am Start ist, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Gainsbourg, so heißt der. Der Nachname, den kann ich mir erinnern. Gainsbourg. Der ist auch so ein kleiner Virtuose, hat auch einen Whammy immer am Start gehabt und so. Und immer so ein paar, irgendwie, der ist Richie Kotzen-Fan und sowas. Und der hat immer so ein paar Solo-Sachen auch dann da reingemacht. So. Und der andere Sänger und Gitarrist von denen hat immer diese Parker LeFly nämlich auch gespielt. Oder The Fly. Diese komische Gitarre, also was heißt komische Gitarre? Parker ist amerikanische Marke. Die diese super dünnen Kopfplatten haben, wo eigentlich gefühlt eigentlich nur ein, also besteht eigentlich nur aus dem Auflagepunkt, wo die Mechaniken drauf sind. Sonst hat die keine Kopfplatte so. Die hat er immer gespielt, das weiß ich noch so. Und ansonsten für eine Drei-Mann-Band, also ultra geil. So. Oder nee, war es ein Trio? Haben die Bassisten überhaupt gehabt?
Ich glaube schon.
Ja, oder ja, doch.
Ich meine, die waren zu viert, ja?
Ja, oder zu viert oder sowas. Aber die waren auf jeden Fall Killerband.
Aber der Sänger hat ja immer Gitarre gespielt.
Ja, genau, also, stimmt, genau.
Ich glaube, die waren zu viert.
Nee, doch, du hast recht. Na klar, ist ja kein Trio gewesen, du hast recht. Stimmt. Anfängerfehler.
Nee, aber echt einzigartiger Sound. Also ich kenne keine Band, die jemals nochmal diesen Sound gefahren hat.
Nee, fällt mir jetzt auch nicht
Überhaupt an. Nicht.
Das ist irgendwie so ein bisschen so, manchmal so wie so Stoner-Rock-Elemente dann da drin so. Ja. Aber auch nicht ganz durchgezogen, sondern dafür sind die Riffs dann irgendwie zu abgehackt, manchmal auch zu schnell und dann sind die irgendwie so pralle Gitarren. Auf jeden Fall. Finde ich geile Überschneidung. Das ist
definitiv, ja.
Haben wir uns damals schon kennengelernt.
Das war eine eigene Welt zu der Zeit, ja?
Ja, definitiv. Sollen wir eine ganz kurze Pause nochmal eben machen?
Ja, sehr gerne.
Dann machen wir das mal eben und sind wir gleich zurück. Jo, da sind wir wieder. Nehme ich auf? Ja doch, ich nehme auf, alles gut. Marv, was haben wir gerade nochmal festgestellt?
CKY.
Überschneidungen. Überschneidungen, bis zum geht nicht mehr. Turbo Negro hatten wir dann auch noch irgendwie gehabt, so. Jetzt hatten wir gerade diesen Off-Mic-Talk natürlich noch gehabt, so. Ich weiß aber, ja, das ist immer nach der Pause, hat man kurz einmal den Faden verloren. Ich finde es aber auf jeden Fall geil, dass wir coole Überschneidungen einfach haben.
Mega,
ja. Also, ja, wirklich.
Diese Überschneidung trifft man auch nicht selten heutzutage.
Ey, ist wirklich so. Gerade wenn das auch so, ich sag mal, nennen wir das jetzt mal Spaten-Bands oder sowas geht.
Ist schon eine spezielle Szene.
Voll, so, die man jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat, so, ne? Und wir hatten gerade irgendwie off-Mic einmal noch kurz, erstmal noch eine Zigarette geraucht haben, sind wir irgendwie kurz dabei hängen geblieben, dass wir das sehr bewundern, zum Beispiel bei einer Band wie Turbo Negro zum Beispiel. Die gibt es ja immer noch so, dass die einfach so diesen irgendwie aufgepimpten Classic Rock machen und einfach geil Fun-Band sein können. So. Das ist schon
voll, ne? Trotzdem irgendwie aber auch serious, ne?
Ja, also klar, die ziehen das
serious. Es hat Message, ja, was die machen mit der Turbo-Jugend. Dem Fanclub, den die haben.
Voll.
Mit den Jeansjacken, die man nicht waschen darf, wenn man in diesem Club ist.
Genau so, ne? Die auch eine krasse Anhängerschaft haben. So, ich weiß, BLAB ist bis heute, glaube ich, irgendwie noch Fan von Turbo Negro und sowas. Ist eine krasse Band.
Ja.
Wirklich, muss man sagen. Was haben wir denn bis jetzt alles gehabt? Wir haben Camper natürlich gehabt, ne? Ist wichtig. Gitarren haben wir irgendwie gehabt. Da können wir auch mal, das mag ich natürlich auch ganz gerne, da muss ich eine lustige Anekdote erzählen. Ich weiß nämlich, als der Mitch damals bei mir war und er bei dann quasi Alaska eingestiegen ist und der Mitch der Kunde bei mir ist, meinte er dann so, ah, ich habe auch schon den Jungs von Alaska gesagt und sowas, dass sie mal zu dir kommen sollen, so, ne? Und war ich so, wo sind die denn? Meinte ich, ja, die sind aber Kunde beim Daniel Schippers. Und nein, ich sag das, weil das habe ich dir, als wir uns kennengelernt haben, auch gesagt. Ich meinte nämlich zu Mitch damals auch so, ey, wenn die Kunde beim Daniel sind, dann sollen die bitte beim Daniel bleiben. Einfach, weil ich das cool finde. So, das ist so. Und du bist auch Kunde beim Daniel Schippers, der hier auch im Podcast war, könnt euch gerne die Folge anhören. Mhm. Berufskollege in dem Fall an seiner Werkstatt in Bochum-Wattenscheid.
Genau.
Und macht richtig geiles Zeug. Macht gute Gitarren, macht immer, finde ich, geile Arbeit, gute Handwerker. Liebe Grüße, Daniel, falls du das hörst.
Liebe Grüße, ja.
Ja. Und du bist, also, ne, kann man ja auch sagen, support your local Gitarrenschrauber in dem Fall.
Ja, klar,
ne?
Klar.
Bist bei dem, oder war bei dem halt immer und habt auch Gitarren fertig machen lassen und so
weiter. Genau, ne? Ja. Also ich bin auf den gekommen durch meinen Gitarrenlehrer damals. Und der hat tatsächlich die Firebrand, die halt von eBay kam, komplett misshandelt, wie das halt so ist bei so alten Gitarren. Die liegen dann gerne mal verstaubt auf irgendwelchen Dachböden rum und Leute wissen gar nicht, was sie da haben.
Ja.
So das, ne? Den Eindruck hatten wir davon. So hat die sich auch angefühlt, als sie ankam.
Ja, wie
die ging so natürlich auch direkt zum Daniel genau erstmal. Also da hat für mich eigentlich auch alles angefangen, zeitgleich dann bei ihm auch Kunde zu sein.
Ich finde das cool, wenn man auch so jahrelang halt immer einen Typi so oder was auch immer eine Person des Vertrauens einfach hat und die das einfach so von einem fein fertig macht. So, ne? Ich bin auch nie, wie gesagt, ein Fan davon, so dass man halt irgendwie so, weiß ich nicht, sich die Leute halt irgendwie abwirbt oder sowas. So. Ich finde, der Markt teilt sich dann einfach schön auf. So, ne? Das so, ja, ist so.
Zumal muss man ja auch sagen, ihr seid ja auch beide, so wie ich das wahrnehme, schwer bedient.
Ne? Also, muss man wirklich sagen.
Ich glaube, das ist schon, also auch bei dir weiß ich es jetzt nicht genau, aber was ich beim Daniel noch mitkomme, ist ja wirklich Maximum. So, also was also Aufträge wie möglich ist.
Genau. Also ich habe das mittlerweile bei mir so, dass ich den Leuten sage, wenn die etwas reinbringen, ey, das wird im Januar fertig. Also einfach, weil, also ne, rechne nicht vor Januar damit. Und dann hast du natürlich Leute, die dann anrufen oder sowas und dann fragen so, ja, wann das fertig wird, meine ich halt im Januar. Und dann ist doch gar kein Ding, dann sagen ganz viele Leute so, oh, dann würde ich mich erstmal anderweitig umhören. Mhm. Und dann muss ich ein bisschen schmunzeln. Gar kein
weil
Ding.
Du schon weißt,
genau, dass dann sage ich den Leuten meistens so, viel Erfolg. So, also nein, weil es ist einfach so. Und ich weiß einfach auch so, dass der Daniel einfach, ich sag dann auch gerne, ey, frag mal gerne beim Daniel Schippers im Bochum nach. Aber der Daniel wird wahrscheinlich auch sagen, wann?
Gleich
so.
In Grün, ja.
Genau. Natürlich, ja. So, weil wir einfach alle, wie das, wenn du einen guten Job machst, bist halt vollkommen ausgelastet. Ja. Und das ist natürlich immer das Schwierige bei so One-Man-Shows oder halt klar, wenn du auch ein, zwei Leute oder sowas hast, weil man will sich ja immer noch Mühe einfach so geben und das nicht irgendwie so dahinrotzen und so, ne? Und aber dieses Jahr, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht mache ich nochmal eine Sonderfolge, das sage ich jetzt gerade nochmal so, vielleicht nochmal so zum Jahresabschluss, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Es war so berufstechnisch definitiv ein sehr anstrengendes Jahr, muss man schon sagen. Das muss ich schon, so sagen, dass irgendwann, du kennst das auch, wenn das hatten wir, glaube ich, gehabt am Anfang, also auf Mike, dass man sich selber halt irgendwie so einen Druck oder sowas macht, so, ne, und dass man einfach irgendwann kurz vor also ich muss gestehen, so dieses Ding so, jetzt sind wir bei Mental Health Talk noch angekommen, dass ich, glaube ich, das Ding bei mir zum Beispiel habe, so, ich würde immer noch sagen, ich bin vom Burnout wahrscheinlich noch Lichtjahre entfernt, so, ne? Aber trotzdem weiß ich manchmal nicht so richtig, dass ich dann denke, so, ey, weil ich nehme halt die Arbeit überall mit hin, so, ne? Und wie das, du kennst das, es ist völlig egal, was du machst.
Genau,
ob du, ist völlig austauschbar, wenn du in einer Sache total mit drin steckst und wenn man das überall mit hinnimmt, man ist einfach so ein bisschen sehr gestresst, so, ne? Und man will dann alles noch irgendwie fertig bekommen, so, ne? Und man ist irgendwann sehr ausgebrannt, das merke ich schon.
Ja.
Und es geht so ein bisschen, glaube ich, auch so die, ich will nicht sagen die Lust verloren, aber man sieht das immer mit ein bisschen anderen Augen, so, weil am Ende ist dann halt so klar, man sagt so, ey, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, in Anführungszeichen, ja, stimmt auch, aber es ist auch anstrengend, Punkt.
Ja, so. Ja. Definitiv. Ich meine, klar, man muss halt immer, ich finde halt diese Begriffe Burnout und so, hatte ich vorhin auch schon dazu gesagt, immer schwierig, weil ich glaube, es gibt halt Leute, die sind härter dran wie wir.
Klar.
Gerade auch Thema Depressionen, das finde ich genauso schwierig, wo man sehr, sehr vorsichtig formulieren sollte, wann man irgendwie sagt, dass man depressiv ist. Das ist gerade in der heutigen Zeit, finde ich, schwierig.
Natürlich, klar.
Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern es ist einfach, was soll ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich glaube, wir waren, glaube ich, bei Burnout und bei, dass man anders. Es gibt, glaube ich, wie du schon gerade auch sagtest, immer Leute, die sind wirklich krass davon betroffen. Auch genau, so bei Geschichten, genau, was du gerade auch meinst, mit Depressionen zum Beispiel. Also ey, ich bin bei sowas halt irgendwie sehr, sehr offen, was sowas angeht. Ich hatte auch mal vor Jahren, nennen wir das eine depressive Episode einfach gehabt. So, ne? Was auch, wie gesagt, es gibt, glaube ich, immer noch in dem Bereich, glaube ich, dass das für viele Leute immer noch so eine Art Tabuthema oder sowas ist. So. Ich muss vielleicht auch gestehen, aber da bin ich auch sehr ultra vorsichtig, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, dass so ein Thema auch sehr medial nach außen gekehrt wird. Das ist es, ja. Also natürlich ist das immer, ob das jetzt irgendwelche Promis oder sowas machen oder was auch immer, ne, Bücher schreiben und so weiter, das ist für viele Leute immer eine Hilfe. So, ne? Also ne, die damit zu strugglen haben und so, weil das öffnet einfach so, wenn Leute, die eine große Reichweite haben und gehen damit an die Öffentlichkeit, dann ist das für viele Leute echt eine Hilfe, weil man merkt, ey, man ist nicht allein. So, ne? Ja. Unterschreibe ich es.
Genau.
Ne? Und ich glaube aber trotzdem halt so, dass das immer noch ein großer Unterschied ist, die Leute, die halt wirklich krass damit zu kämpfen haben über Jahre so, ne, und wo die gar nicht aus dem Loch rauskommen, da würde ich dann sagen, okay, ich hatte mal für ein paar Monate lang wirklich sehr finstere Gedanken und musste das auch wirklich in den Griff bekommen oder sowas, aber ich bin da rausgekommen und bin da Lichtjahre von entfernt, dann nochmal so hinzukommen, aber es gibt Leute, die kommen da nicht raus.
Ja.
Und genauso was ist das, glaube ich, auch mit so Mental Health Geschichten, nennen wir mal Burnout oder sowas, wenn du mal wirklich einen Burnout hast, ich glaube, dann geht gar nichts mehr.
Ja.
Also, glaube ich, so. Und ich habe dieses Gefühl nicht, du wirst es auch nicht haben. Man ist natürlich irgendwann ausgebrannt oder ausgelaugt.
Genau. Aber man sagt das umgangssprachlich halt immer so, verwendet dann schnell den Begriff Burnout dafür. Es ist halt einfach, ja, im besten Sinne meint man damit dann gestresst sein.
Genau, richtig so, ne? Aber so dieses
Gestresst. Zu einem unangenehmen Grad
halt. Genau so, ne? Man sagt immer so ein bisschen mit, bisschen zynisch oder sowas, so, ja komm, Magenschleimhautentzündung habe ich schon so, oder ein Magengeschwür, ne? Trage ich heute rum, so ein zweites züchte ich mir gerade noch. Das ist natürlich irgendwie, man muss da schon aufpassen, so. Und das ist natürlich auch vielleicht dann auch so unser Rat oder sowas. Das ist alles irgendwie cool, was man halt irgendwie so macht, aber. Ja, wenn da zu viel ist, ist das auch super anstrengend so. Und dann, du meinst ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob wir das schon on Mike gesagt hatten oder sowas, oder ob das, als wir uns hier vorhin getroffen haben, dass du ja, glaube ich, nach Alaska, glaube ich, auch irgendwie auch mal super lang erstmal nichts gemacht hast oder sowas.
Genau,
oder
ich habe tatsächlich ein, zwei Jahre halt erstmal irgendwie gebraucht, das auch so ein bisschen für mich zu verarbeiten, in Anführungszeichen, und halt auch zu überlegen, natürlich. Man muss halt dazu sagen, hatte ich ja vorhin erzählt, ne, wir haben halt die Ausbildung geschmissen und sowas. Das heißt, ja, irgendwie Abschluss war da halt nicht. Also gut, ich hab ein Fachabi gemacht. Ja, ne, okay.
Ja.
Besser als nix.
Ja, klar.
Ne? Habe aber nie weiter studiert oder so. Und das sind natürlich halt auch Chancen, die man dann halt, die einem irgendwie mehr oder weniger entgehen. Ich meine, natürlich, ich finde, man kann auch noch mit 40 ohne Probleme in der heutigen Zeit studieren gehen.
Klar.
Auch mit 50. So, ja, ne, warum nicht? Gar nicht das Thema. Aber, ja, es ist halt irgendwie schwierig. Vielleicht habe ich den Faden verloren.
Ist auch ist nicht schlimm, alles gut, kein Stress.
Oh, ein Schingelbeam.
Wir waren beim Studieren, dass man immer noch. Das ist nicht schlimm. Ich habe das. Vielleicht
hänge
ich
gerade.
Vielleicht komme ich auch gerade. Vielleicht komme ich auch noch. Ich hatte auch irgendwann den Faden verloren gehabt, relativ am Anfang der Folge. Vielleicht kommt man noch. Man kann das so einfach so stehen lassen. Ich glaube, was wir. Ne, ja. Es ist. Ey, ganz ehrlich, ich kann auch gut immer Sachen abmoderieren. Das habe ich mittlerweile auch. Ja, ich hab mir sowas angewöhnt. Man kann auch einfach. Ey, am Ende. Es ist scheißegal, was man irgendwie, wann man was macht, wann man was gemacht hat, was man halt irgendwie in der Tasche, also nee, scheißegal ist es nicht, das will ich auch nicht sagen. Also muss man auch sagen, gehöre ich jetzt auch nicht so, dass man sagt, ey, wenn du nichts hast, klar, man kann am Ende auch irgendwie happy mit dem sein, was man hat oder auch nicht hat, um Gottes Willen, aber es ist schon nicht verkehrt, irgendwie was zu haben, was auch immer das sein mag, ob das Fachabi ist, ob das Fachabi-Abi ist oder ob ein Studium halt zu Ende gebracht hast so, oder auch nicht. Es ist nie zu spät, das zu machen. Ich glaube, was ein bisschen schwierig ist, glaube ich, am Ende des Tages, ist, wie beim Gitarrespielen zum Beispiel auch, du merkst, ich muss manchmal, wenn wir auch die Nicht-Gitarren-Themen ich muss dann noch irgendwie so noch den Deckmantel der Gitarre noch darüber packen. Du kannst auch irgendwie mit 40, 50 noch anfangen, Gitarre zu spielen. Weißt du, was das Schwierige ist? Die Zeit, die du halt da reinstecken musst. Das ist halt, wenn du jung bist, so, dann hast du einfach viel mehr Zeit. So. Das ist genauso, wie das am Anfang auch meintest, so ihr habt irgendwie mit Alaska eure Ausbildung geschmissen. Wenn du jetzt eine Band irgendwie mit Mitte, Ende 20 gründen würdest, so, dann würdest du das nicht alles mal so ohne weiteres machen. Genau. So, weil irgendwie muss die Kohle natürlich auch noch rankommen. Und man ist ein bisschen unbeschwerter am Anfang. So, ne?
Das ist halt auch das Problem, dem wir uns gerade so ein bisschen stellen müssen. Ja? Mhm. Dass man halt merkt, gut, die Dinge sind halt nicht mehr so in Anführungszeichen leicht, wie sie halt damals dann mal waren, in eigenen Erfahrungen. Es ist alles irgendwie einfach viel komplizierter geworden. Ne? Man weiß halt irgendwie auch, bedingt durch die Erfahrung, die man dann hatte, wie viel Zeit man reinstecken muss, um überhaupt irgendwie auch nur das Kleinste bewegen zu können.
Voll.
Ne? Gerade wenn man sagt, okay, wir versuchen irgendwie in Zukunft wirklich davon zu leben.
Ja.
Das kostet halt echt viel. Und dann merkt man echt, wie einem auch halt Jobs so ein bisschen, ja, irgendwie im Wege stehen, aber man natürlich halt auch die Jobs machen muss. Und dann fängt man halt an, irgendwie so halbherzig zu agieren, sei es in dem Job dann. Man versucht irgendwie, ne, das ist bei uns halt gerade auch aktuell, man versucht halt irgendwie die Stunden zu reduzieren, die man arbeitet. Man guckt dann aber, gut, wie gleiche ich das Geld aus? Man muss ein bisschen kreativ werden. Ne, da ist für mich halt irgendwie dann ein bisschen von Vorteil, dass ich lange Jahre schon selbstständig bin mit einer Werbeagentur. Ja, wo man sich dann so ein bisschen selber ausrichten kann und sagen kann, gut, ich kann theoretisch auch mit Musik irgendwie nebenbei Geld verdienen, ne? Sei es Gitarrenstunden zu geben oder sowas. Da gibt es dann natürlich auch diverse Optionen. Also am Ende, vom Wille ist es ein Weg, ne? Sagen wir halt auch immer, aber der Weg ist halt nie leicht. So.
Nee, du musst dich halt immer wieder arrangieren. So, ne? Das ist so, und klar, wenn man halt irgendwie selbstständig oder sowas ist oder sein eigenes Business in welcher Art und Weise auch immer halt irgendwie hat, ist das ein bisschen leichter, weil man das selber managen kann. Ja. So, ne? Aber wenn du halt irgendwo in einer Company angestellt bist und du hast irgendwie eine Person über dir und hast schon deine Urlaubstage oder sowas. Genau, so,
da geht's ja los.
Dann, genau, dann geht's halt los oder bist halt irgendwie, weiß ich nicht, kannst die Wochenenden halt irgendwie nicht so, weil irgendwie was ist, weil du Schichtdienst hast oder was auch immer. So, ne? Oder 24 Stunden, ich weiß es nicht. Das ist halt schwierig so, ne? Und das alles so, wie gesagt, ich finde alles noch irgendwie im Alter, in Anführungszeichen, zu managen, ist schwierig, wenn du halt noch auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen musst. So, ne?
100%, ja.
Und das ist aber auch leider am Ende des Tages auch, das ist ja nicht nur bei Floja so, das ist ja bei
sicher.
Also, ne, ich würde gerne mal jetzt einen Prozentsatz raushauen, bei welchen Bands das nicht so ist, und das ist ein sehr geringer Prozentsatz am Ende des Tages, dass du nur noch von der Mucke halt irgendwie leben kannst, so, ne? Und dich auf deinen Scheiß oder sowas konzentrieren kannst.
Ich meine, es ist ja selbst in deinem Fall, also auch, ne, bei allem, was nicht zwingend jetzt Musiker, Künstler sein bezogen ist, der Fall, ne? Jeder, der selbstständig ist, kennt das Problem, und ne, gerade in der heutigen Zeit dann auch jetzt die ganzen Probleme, die dieses Jahr auch dazugekommen sind und so, ne, die machen einem das Leben ja auch alles andere als leichter. Ne?
Ey, ich kann.
Dann hast du das, selbst wenn die Band ja nur im Proberaum hat, so, wir kennen das auch. Ja, die Heizung muss halt irgendwie laufen, damit mein Equipment da auch nicht abstinkt.
Wollte ich gerade sagen, nicht abstinken, bitte nicht anfängt zu schimmeln oder so eine Kacke, so, ne? Natürlich, ganz klar. So, ich könnte jetzt auch vielleicht. Räume ich der Sache jetzt 30 Sekunden einfach ein. Ich könnte mich jetzt darüber auch abfacken, dass als Selbstständiger, wie das bei allen so ist, dass alle von dir Geld wollen. Alle kommen in die Ecke. Da ist irgendwie ein schöner Brief nochmal vom Finanzamt. Sie schulden uns noch so und so viel. Sie müssen das noch nachzahlen. Dann sagt meine Steuerberaterin auch nochmal, oh, Herr Schmoranzler, Sie müssen hier nicht... Sie müssen dieses Wort nachzahlen, ist schon immer, weil ich mir denke, so, Mann, ey. Und dann denkst du gerade, ey, jetzt ist doch irgendwie alles gut. Und dann kommt so eine Krankenkasse nochmal um die Ecke und sagt, also, ich glaube, sie haben zu viel verdient. Geben sie uns doch nochmal was. Und das ist natürlich dann auch so ein Ding. So, ey, wie gesagt, ich bin da, ne, es hat alles super viele Vorteile, ne, natürlich auch irgendwie seine Nachteile. Die Vorteile müssen halt irgendwie überwiegen, so, ne. Aber das ist natürlich, das haben wir alle halt irgendwie, so, ne. Und damit müssen wir halt irgendwie alle dann irgendwie dealen.
Voll.
Aber irgendwie kriegen wir das schon, also wir müssen das ja irgendwie hinbekommen. So, aber ey, am Ende ist es so, es ist einfach schwer.
Definitiv, und. Ich beneide halt extrem die ganzen Künstler aus Frankreich, Belgien und so, weil die haben, ich komme halt nicht auf den Namen, aber die haben so ein System, dass die vom Staat eine Grundförderung halt bekommen, wenn sie gewisse Auflagen erfüllen, ne? XY-Konzerte im Jahr.
Ja.
Ne, irgendwelche Studioproduktionen oder so, was natürlich irgendwie jede Band, die, ich sag mal, wirklich engagiert ihr Business macht, erfüllt.
Mhm.
Das sind natürlich dann so Dinge, wo man dann halt ja als Deutscher manchmal neidisch da sitzt und sich denkt, ja, bei uns gibt's das natürlich nicht.
Genau, wir haben nichts in diesem Scheißland-Dreck. So, ey, so ein Scheiß hier.
Wir haben natürlich viele andere Dinge, natürlich, die andere Länder nicht haben. da will ich gar nicht drauf hinaus, aber...
Ey, das Gras ist immer grün auf der anderen Seite.
Das finde ich einfach, ist halt echt eine schöne Sache, ja.
Ey, was natürlich.
Sowohl die Franzosen als auch die Belgier halt echt haben.
Ne? Ja. Ja, natürlich, klar. Das ist halt, dafür, klar, hast du halt hier auch wieder, also... andere Vorteile, ja, welche auch immer das jetzt mal sein
natürlich,
mögen, ja, oder
ich
sowas.
Ich will jetzt weder Frankreich noch Belgien irgendwie schönreden oder schöner darstellen als Deutschland. Nein, aber das ist halt sowas, das wünscht sich irgendwie jeder Künstler. Ne? Zu sagen, gut, ich kriege halt einen Betrag im Monat, um überhaupt zu gewährleisten, dass ich leben kann,
ja, genau,
und Zeit habe für das, genau, was ich halt machen möchte und auch die Zeit habe, die ich investieren muss, um das, ja, das am Ball zu
ja, machen. Das ist einfach auch am Ende, ey, guck mal, am Ende ist es halt so, wir sind halt ja davon abhängig, dass wir eine monetäre Wertschätzung bekommen, so, ne, und weil so läuft leider das Business und das Spiel, so, ne, das dreht sich halt leider um die Kohle. Nicht nur so, aber zumindest so, dass wir einfach davon, dass man davon...
Das Geld dominiert auf jeden Fall.
Ja. Natürlich, so, und es geht ja einfach darum, dass man jetzt einfach sagt, so, ey, ich kann davon leben, jetzt nicht, dass du aus dem Braus oder sowas lebst, so, ne, und irgendwie zu jedem Feuerkonzert halt irgendwie dein Private Jet halt jettest, so, ne, wäre schön, so, um Gottes Willen, so, ne, ich würde es dir gönnen, aber es geht einfach darum, dass man sich mehr vielleicht einfach darauf konzentrieren kann, so, ne, genau, dass da dementsprechend Sachen einfach dann dabei rumkommen, so, ne. Ja, und ich glaube aber, ey, das ist natürlich, wie gesagt, ich glaube in den letzten Jahren, also weißt du, welche Bands ich zum Beispiel wirklich beneide? Das sind die Bands, die das vor 20 Jahren geschafft haben. Mhm. Also wirklich vor allem, was Social Media und sowas angeht. Die damit gar keinen Struggle haben, weil die waren vorher schon bekannt, so. Ja. So, und die einfach sagen, ey, was war Instagram, Facebook? Ey, scheiß drauf, das macht eine Agentur für mich, weil ich nutze dieses Medium nicht. So.
Das sind diese Künstler, wo die Instagram-Posts dann immer... über die Band reden, gar nicht wir sagen.
Ganz genau so, ne, weil die es gar nicht
die
haben.
Die Band
so,
X spielt morgen dann und dann, kauft euch Tickets.
Genau, und wo das einfach, ja, und selbst, und du musst noch nicht mal, eigentlich musst du es gar nicht bewerben, weil die Leute kaufen sich jeder für Tickets, so, das ist einfach auch, so, also keine Ahnung, wenn jetzt mal, also ich meine, die Band ist riesig, aber die Foo Fighters müssen keine Show bewerben, also weißt du, was ich meine, so, die müssen, die können auf ihre Homepage schreiben, wir spielen da und dann ist das zack ausverkauft, so, scheiß darauf, so, ne, so, weil das einfach ganz andere Zeiten natürlich waren, kannst du natürlich auch nicht mehr miteinander vergleichen, aber du musst heutzutage einfach viel, viel mehr reinbuttern, so. Das ist schon, auch ich glaube, das ist jetzt auch so, zumindest vielleicht nur meine Wahrnehmung oder sowas, auch was so Endorsements oder sowas angeht, das ist auch richtig krass geworden. Also wurdet ihr endorsed von Alaska damals?
Ich persönlich nicht, weil ich zu der Zeit ein fauler Sack war, was das angeht.
Kein Problem.
Unser Bassist hat ein Orange Endorsement, Camper tatsächlich auch.
Oh, cool. Mhm.
Genau, ich glaube, das waren so die...
Ja,
ich glaub, der Drummer hatte was, ich weiß gerade nicht genau, welche Brand das war bei den Drums. Ich weiß nicht, ob es Meinl war, irgendein Becken.
Ja, aber ist doch cool, also gerade, ich meine, so gerade so ein Becken oder auch Sticks ist halt Verschleiß, so, ne?
Genau.
Und dafür ist das cool, oder wenn du halt irgendwie einen Seitenendorsement oder sowas hast, so, ne?
Richtig,
das, so, aber keine Ahnung, ich glaube halt, obwohl, ne, will ich das fast jetzt aufmachen, nein, ich wirke sonst zu viel hate-mäßig, was ich natürlich gar nicht mache. So. Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie, keine Ahnung, alles sich heutzutage nur noch irgendwie, aber wir müssen schnell ein Endorsement bekommen und bla bla bla. Und ich denke mir so, ey, komm, Alter, ein Endorsement ist auch so.
Selbst die besten, oder die, ich sag mal, die Endorsements im Durchschnitt, die geben dir halt auch, ja, es sind dann vielleicht 20%.
Ey, okay, genau, also,
aber
also,
wir reden auch nicht von viel mehr, du kriegst ja nichts geschenkt.
Genau, so. Full Endorsement, Alter, nein, Mann.
Wenn du nicht Angus Young bist, dann kriegst du den Marshall auch nicht hinterher geschmissen, so.
Also, meinst du, oh doch, ich glaube, der kriegt ihn schon hinterher.
Ja, ja. Wenn du nicht Angus Young bist, dann kriegst du es nicht hinterher geschmissen.
Ja, genau, also, ja, klar. Natürlich nicht. Also dann wird dir was angeboten so und dann ist so die Frage so, okay, was, ne, wenn du mit großen Namen handeln möchtest oder sowas oder keine Ahnung, wenn du Band XY bist, dann kommt, also bevor ESP auf dich zukommt, da muss einiges passieren, richtig, dann sagt ESP erstmal, ey, ich krieg ein paar LTDs. Gar nicht böse gemeint. Also um Gottes Willen, ist ja auch cool. So, ne? Aber es gibt definitiv, weiß ich nicht, was Wichtigeres, als erstmal ein Endorsement zu haben. Mhm. Wenn du so dieses Equipment hast, dann reicht das doch so. Ne? Mach dich nicht von einer Marke abhängig. So, ne?
Nee, wir waren halt mal auch in Kontakt mit Sennheiser. Für die In-Ear-Strecken.
Oh, das ist ja schon cool, so, ne? Ja, klar.
Und da hieß es aber auch, ja, Listenpreis. Ne? Weil wir machen eigentlich gar keine Endorsements mehr, allgemein nicht. Also,
ne? Ich will auch nicht wissen, wie, keine Ahnung, wie die E-Mail-Postfächer von irgendwelchen
A&Rs
oder sowas aussehen, so, egal wo du arbeitest, so, ne? Brand-Community machen, so, ne? Dann kommt da, weiß ich nicht, ja, wir sind hier Band XY, wir haben irgendwie auf Instagram 1000 Abonnenten, so, wie sieht's denn mal mit einem Full-Endorsement aus? Und dann denkt sich der Typ ja auch so, ey, komm, Alter,
klitze. Verstehe ich auch, dass sie dem irgendwann einfach gar nicht mehr nachgehen wollen.
Nein.
Und sagen, ey, wir melden uns bei euch. Ne? Genauso wie mittlerweile alle Labels und Festivals und so das halt auch machen. Wir haben uns auch kürzlich noch bei allen möglichen Festivals für nächstes Jahr beworben, halt in Eigeninitiative, haben dann irgendwie 300 E-Mails rausgeschrieben. ja, da ist halt nicht viel zu erwarten, aber man macht es halt, um es gemacht zu haben, um ja, zu natürlich. Sagen, gut, selbst wenn zwei, drei Sachen bei rumspringen, cool, wenn aber nicht,
ist,
dann
ist,
nicht.
Ist ja. Da mal, also habt ihr was für nächstes Jahr schon?
Nee, bisher tatsächlich nicht. Nee, ist nicht die meisten Festivals antworten ja halt auch nicht mal.
Ja, ja,
das.
Ja,
aber es ist, ja, also. Ja,
aber ey, da, ey, ganz ehrlich, das, ich kenne das aus, also wir alle kennen das, das gehört einfach dazu, so, ne, das ist.
Richtig,
ja. Und am Ende, es ergibt sich ja trotzdem immer noch was, so, weißt du, was ich meine, das ist halt klar. So, dass, das
man kommt. Man kann halt sagen, selbst wenn das Wertvollste daran nur ist, dass dein Name da schon mal auf dem Tisch lag.
Genau.
So, bei irgendwem, der es vielleicht tatsächlich angehört
hat. Ja,
so. Aber ich will auch die Leute in Schutz nehmen, die nicht zu überschwemmen. So, es ist irgendwie auch bescheuert, 300 E-Mails rauszuschreiben, ne, wo du dann einfach nur den Absender austauscht, den Empfänger austauscht und sagst, hi so und so,
yeah.
Tausch das dann aus und
ja,
schickst
genau,
das da ab.
Du hast ja diese, die, ja, du hast ja diese vorgefertigte E-Mail schon.
Genau,
ja, genau, klar.
Wie verdient das dann ist? Weiß ich nicht,
gestehe ja,
ich mir auch ein. Man macht es halt aber.
Natürlich, ne? Macht man das so. Ne? Es gehört dazu, wenn du halt keinen Booker hast oder sowas. So, ja, ne? Das ist halt das Ding so. Ne? Booking regelt in dem Fall so. Ne? Ich glaube, Booking ist sowieso eigentlich das Wichtigste, was du gefühlt
ja,
haben musst. So,
ne? Ist wichtiger als ein Label
heutzutage. Genau, ja. Sehe ich ganz genau. Genau. Einfach, damit du irgendwo überhaupt reinkommst. So, ja. Ne? Weil das ist halt so, darüber klärt sich das dann halt.
Ja,
so.
Du sehen, brauchst diesen, gesehen werden. Das ist halt ja. Das, was sich am Ende am meisten auszahlt. Ne?
Genau, du also brauchst diesen Gatekeeper, der einfach dann sagt so, ey, hier, ich hab den Schlüssel und ich bringe euch da schon rein.
Genau,
so, ne? Und dann, das ist ja auch wieder immer nur so eine Bubble und sowas, ne? Und dann läuft sowas halt dann. Aber ey, das ist natürlich wirklich Arbeit. So,
ja,
das darf man nicht vergessen.
Gerade in Zeiten von Algorithmen vergisst man das halt auch schnell und denkt sich, okay, wir haben, weiß ich nicht, 100.000 monatliche Hörer. Ja, aber wie viele Leute kommen denn zu einer Show, wenn ich jetzt eine Headline-Show mache von diesen 100.000, weil die kann ich ja gar nicht erreichen. Ne? Die habe ich ja gar nicht. Die habe ich ja nicht in der Hand.
Wenn sie
mir jetzt alle bei Instagram folgen, okay, dann kriegt man die Hallen wahrscheinlich voll.
Genau, ja, aber das Verhältnis
das
von.
Das täuscht halt
natürlich, genau. Also das extrem, Verhältnis ja. Von Hörern und Hörerinnen, die du auf Spotify jetzt hast, spiegelt sich ja nicht in euren Abonnenten auf
nicht,
Instagram
ja.
Wieder
nicht,
so.
Ja.
Und das sind ja auch, also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt gar keine Scam-Zahlen sind, sondern das ist natürlich einfach eine Person, die das einfach mal vielleicht in einer Playlist oder so.
Man kennt das ja selber, genau. Du hörst einen Song und denkst dir, ey, der ist nice, schmeiß ich in eine Liste. Ohne
genau.
Überhaupt zu wissen, wer sind die Gesichter dahinter.
Und exakt so.
Wie
ne?
Heißen die denn wirklich?
Genau, dann ist der Song vorbei, dann weißt du gar nicht mehr, fuck, welcher war das denn jetzt? Man hörst du halt irgendwann nochmal, aber bis du auf ein Konzert auch von jemandem gehst,
genau.
Da dauert natürlich.
Da gehört mehr zu.
Ja. Natürlich, klar. Ja. So, und das ist natürlich, ey, gebe ich dir völlig recht, aber du musst halt leider, ey, feed the machine, so, ne? Du musst die halt die ganze Zeit füttern, so, ne? Das ist so das Ding, so. Und ich meine, das sind alles tolle Zahlen, keine Ahnung, wenn halt dann irgendwie, ich meine, die Spotify-Raps sind ja jetzt irgendwie durch, so, ne? Hat ja... Haben ja nur ganz wenige gepostet. So habe ich auch in keiner Timeline gesehen. So ein Teil. So, ne?
Ich habe gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendein Singer-Songwriter oder so hat das selber editiert, hat alle Zahlen weggemacht und zwei hingemacht und geschrieben: Thanks, Mom and Dad.
So,
das war der inspirierendste Post von allen.
Ist auch so, weil am Ende ist es doch wirklich so. Das ist doch so, keine Ahnung, ey. Ich meine, auch mit diesen, klar, du musst ja, ach, weiß ich nicht, du musst in Playlisten drin sein. Ich bin da bin da schon irgendwann ausgestiegen, so, weil ich mir einfach dachte, mein Gott, ich will da einfach nur Musik machen. So, ne? Ich will einfach mit meiner Videoamateur auch gesagt, ich will mit meiner Gitarre hier stehen und einfach irgendwie nur Musik machen und vielleicht ein Bierchen dabei trinken und Gin Tonic. So. Das finde ich schon toll. Aber ey, es ist am Ende, das hatten wir ganz zu Anfang auch mal, das ist dieses Ding, so wie es wird mit den Träumen einfach gespielt, so, ne? So irgendwo.
Ja, klar.
Und da am Ball zu bleiben, keine Ahnung, es ist einfach schwer.
Das ist aber auch der mediale Druck, der halt dazu kommt, dass halt selbst Leute, die eigentlich mit der vollen Intention haben, wirklich aus purer Leidenschaft Spaß eine Band zu gründen, schnell da reinrutschen und zu sagen, ja komm, wir machen uns mal Instagram.
Ja.
Und schon fängst du an, halt irgendwie dich zu messen mit internationalen Künstlern.
Voll.
Und du rutschst schnell halt da rein in dieses Denken, ja, aber die haben das auch geschafft und ganz schnell gerät das halt irgendwie voll in den Hintergrund. Ne? Also da bin ich der festen Überzeugung, dass Insta und Co. da schuld dran sind.
Ja,
dass
natürlich. Die sind an vielen
schuld. Dass das einfach nicht mehr so ist. Ich meine, ich bin auch dankbar dafür, dass wir das haben, definitiv.
Klar.
So, ne? Aber
ist ja auch ein netter Zeitvertreib, so, aber am Ende des Tages, klar, ist das aber auch so ein Ding wie, weiß ich nicht, ich erinnere mich noch daran, als Instagram nicht so groß war, als alle noch auf Facebook waren, bevor unsere Eltern auf Facebook jetzt sind, so, ne? War dann halt immer noch so, hast du deine Band auf Facebook halt beworben, so, ne? Und dann irgendwann warst du gezwungen, Facebook-Geld einfach zu geben, so damit du überhaupt beworben wirst, weil es erreicht sonst kein Arsch, so, ne? Du hast ja sonst immer deine Analytics so, wo du dann sehen kannst, ey, irgendwie klickt das hier keiner.
Genau,
ne? Ja. Und am Ende ist das ja auch genauso wie, ich merke das selber mittlerweile irgendwie bei Post Repair Shop, wenn ich meine Advent-Stories oder sowas jetzt mache. Es gibt manchmal einfach so, ich mache die eigentlich immer zu einer geregelten Uhrzeit und dann manchmal merke ich echt so, okay, das gucken sich jetzt sau wenig Leute an, was auch wirklich manchmal daran liegen kann, dass die vielleicht gerade keine Zeit haben, was ich mir nicht vorstellen kann, weil die Leute warten ja nur auf meine Stories so. Nee, aber dann denke ich mir manchmal, ey, ich glaube, ich werde hier einfach gemutet mehr. Also ich werde einfach so hinten angestellt. Mhm. Was auch, glaube ich, so ein Ding natürlich ist, weil Instagram ist natürlich gesichterbasierend. Ist ja klar. So,
ja,
ist halt Instagram so. Ne? Und wenn ich da irgendwie Gitarren-Content oder sowas poste oder irgendwas anderes, wo nicht mein schönes Gesicht drauf zu sehen ist, so, dann werde ich halt einfach nicht berücksichtigt. Oder ich muss den Geld dafür geben. So, ne?
Ist richtig, ja.
So. Und das halt irgendwie, keine Ahnung, sich vielleicht auch so ein bisschen davon zu lösen, ist auch, finde ich, auch sehr gesund auch manchmal, ne? Sich daran nicht komplett einfach zu verlieren, wo man sich einfach denkt, ey, come on, scheiß einen drauf, so, ne? So, manchmal, ohne Scheiß mal, manchmal habe ich wirklich das Ding, dass ich mir denke, so, wenn ich so viel Geld hätte wie Elon Musk, ne, dann würde ich Instagram kaufen, was echt teuer wäre, so, und dann würde ich einfach alle Leute entlassen, nein, ich würde die nicht entlassen, ich würde einfach sagen, ey, abschalten. Was meinst du, was dann los wäre?
In jeder Timezone ab so und so viel Uhr kein Instagram mehr.
Genau, es wird einfach Shutdown. So der große Shutdown. So. Und dann ist Feierabend. Und dann, keine Ahnung, was passiert dann?
Da vermisst man manchmal die guten alten MySpace-Zeiten.
Genau. Dann habe ich auch noch MySpace gekauft, dann kamen wir alle wieder zu MySpace. Oder war die Helden, da konntest du Songs.
Die haben das ja irgendwann mal versucht, neu aufzubauen. Ne? Das ist ja völlig in die Hose gegangen.
Ja, ohne Tom, und das sah auch komplett anders aus. Mhm. Das war einfach total, also totaler Käse.
Ja.
Aber MySpace war schon extrem cool.
Ja.
Also muss man wirklich sagen.
Krass, wie viele in dieser Ära, wie viele Bands durch MySpace halt echt berühmt geworden sind. Ne?
Ja, total.
Richtig, richtig krass. Gerade so diese Deathcore-Metal-Szene damals und
alle.
So.
Also wirklich alle. Ja, weil du konntest deine Pages ja so geil gestalten und
genau,
sowas. Genau,
wie eine Webseite halt.
Genau.
Für jeden zugänglich.
Exakt so, ne?
Und auch für jeden umsetzbar.
Voll. So, und dann war das irgendwie so, keine Ahnung, scheiß drauf, du brauchst keine Homepage mehr, du hast jetzt eine MySpace-Seite, so. Das ist halt das Wichtige gewesen, so, ne?
Da war ja auch alles drauf, was du brauchtest,
ne? Natürlich, genau. Du konntest alles da irgendwie so generieren, weil hat auch immer so einen komischen, also nicht einen komischen, hat irgendwie so einen Hardcore-Vibe auch gehabt, dass es immer nur so eine spezielle Bubble ist von Leuten, die da sind, irgendwie so Hardcore-Leute und so Metal-Leute da drin. Boah, das war schon cool. Aber ey, guck mal, wie lange ist das her? Was haben wir 2022? Das ist alles schon fast 20 Jahre her, so, ne? Das ist
15 Jahre auf jeden Fall.
Ja, locker, so. Und jetzt sitzen wir hier, müssen uns irgendwie über, keine Ahnung, Instagram, TikTok, Reels und weiß ich nicht, WhatsApp-Stories Gedanken machen, so.
Ja, ne? Ja, man sagt halt heutzutage, die wichtigsten Zahlen für den Künstler sind TikTok und Spotify, ne? Das sind die Zahlen, wo die größeren Labels und alle halt Agenten und so halt drauf gucken.
Ja.
Das sind die ersten Stops, wo die halten. Und ja, da habe ich auch noch Arbeit zu leisten, was TikTok angeht. Es ist und bleibt schwierig für Leute wie mich.
Ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, auch gar kein Shit, wenn man das Spiel mitspielt insofern.
Nee,
so, also
wir versuchen es auch. Ja.
Ne, also ist
wir
klar.
Versuchen da einigermaßen regelmäßig zu posten. Man muss sich halt in den Content reindenken, der da halt funktioniert und sich inspirieren. Man muss es wollen. Das ist bei TikTok halt das Ding. Und man muss halt aufhören, es abzuschreiben als... Da tanzen Kinder zu Musik. So.
Nee, ja,
das ist mittlerweile eine echt ernstzunehmende Plattform, auch für Künstler geworden. Ne? Also, aber man muss sich da ein bisschen reinfuchsen und wirklich offen sein.
Ja, und ob das, also wie gesagt, ob das jetzt die Plattform geil ist, lass das mal, also ist was ganz anderes jetzt so, ne? Dafür gibt es andere Podcasts, die sich damit gut auseinandergesetzt haben. Aber nichtsdestotrotz, klar, wenn du das irgendwie machen möchtest, man muss das in Anführungszeichen leider mitspielen.
Ja.
Also wenn wenn man da irgendwie. Ne, was mitreißen möchte.
Ja.
Ey, es ist trotzdem am Ende eine spannende Thematik und das liebe ich trotzdem an meinem Podcast, dass wir sind so ungebunden, wir können uns über alles unterhalten. So, das macht
voll, ne?
Ja, mir macht das Spaß. Und ich muss auch gestehen, wir hatten einen sehr guten Talk gehabt.
Ja,
Ey, Marv, ich hatte das auch richtig gefreut. Wir hatten viel Gitarren-Podcast gehabt oder viel Gitarren-Stuff, schöne Anekdoten. Ich hoffe, dass man euch mit Florian natürlich nächstes Jahr live sehen wird. Wo auch immer. Ob das Festivals sind oder ob das...
Da gehe ich von aus.
Ja, natürlich.
Da sind einige Sachen in der Planung gerade, ja.
Folgt auf jeden Fall der Band Floja auf Instagram und auf TikTok.
Haut den Algorithmus an.
Genau, macht das, ne? Füttert den Algorithmus. Und ich moderiere jetzt heute mal ab. Wir haben eigentlich eine gute Zeit auch erreicht. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, dass du mein Gast warst. Und an die Leute da draußen, wir werden uns wahrscheinlich dieses Jahr nochmal wiederhören. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Habt einen ganz fantastischen Donnerstag. Macht noch bei meinem tollen Instagram-Quiz mit. Füttert meinen Algorithmus. Und wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.